FAQ Podcast. Wir haben die Fragen. FAQ im Gespräch.
Herzlich willkommen beim FAQ Podcast. Wir haben die Fragen. Heute gibt es ein weiteres Highlight des FAQ Bregenzer Wald 2024 zum Nachhören. Krieg und Frieden war der Titel des Gesprächs und hochkarätig besetzt war das Podium an diesem Samstagvormittag in der Werkhalle der Zimmerei und Tischlerei Kaufmann in Reutte. Klaus Kleber, eine der prägendsten Stimmen in der Geschichte deutscher Fernsehnachrichten, befragte zwei spannende Menschen zu Fragen wie: Ist die Zukunft so düster, wie wir denken? Wie kann man einen Krieg beenden? Oder wird China die Weltherrschaft übernehmen? Rede und Antwort standen ihm Florence Gaub und Felix Lee. Florence Gaub, die auch erzählt, wie es ist, als westliche Frau zu Verhandlungen im saudi-arabischen Außenministerium zu reisen, ist Zukunftsforscherin und Militärstrategin. Sie leitet die Forschungsabteilung des NATO Defence College in Rom. Felix Lee, aufgewachsen in Deutschland als Kind einer taiwanesischen Mutter und eines festlandchinesischen Vaters, ist einer der profundesten China-Kenner des deutschsprachigen Raumes. Was können wir von China in den nächsten Jahren erwarten? Geopolitisch, wirtschaftlich, militärisch? Und welche Visionen kann Europa dem entgegenstellen? Große Fragen, inspirierende Menschen, darum geht es beim FAQ Bregenzer Wald. Und dieses Gespräch ist eine besonders gelungene Visitenkarte für unser Bestreben, Potenziale für eine gute Zeit zu schaffen. Wir wünschen viel Spaß beim Nachhören.
Danke dir. Ja, grüß Gott. Wie gesagt, ich heiße Klaus Kleber. Hier kennt mich natürlich nicht jeder gleich. Das ist in einer Nachbarprovinz anders. Deswegen erkläre ich es nochmal kurz. Also ich habe viele Jahre meines Lebens mit Journalismus verbracht. Ganze Reihe davon in Amerika. Zuerst im ersten deutschen Fernsehen und dann im zweiten deutschen Fernsehen und habe auch sonst ein ordnungsgemäßes Leben geführt, das unter anderem dazu geführt hat, dass Renate und ich zwei wunderbare Töchter haben, von denen sich eine in Wien verliebt hat, und zwar im doppelten Sinn des Wortes. Und Martins und Katharinas Freundeskreis schlägt die Freunde von Friendship ein und so landeten wir hier und fanden das eigentlich anfangs ganz schön, bis uns jedes Jahr irgendwelche Weltprobleme zu Füßen gelegt wurden mit dem Auftrag, sie zu lösen. So schwierig wie heute war es noch nie. Sie sind alle gekommen, obwohl im Programm steht Krieg und Frieden. Dazu kommt noch künstliche Intelligenz, Verzweiflung, das Auftauchen von Parteien an den Rändern und die Zukunft der Menschheit. Und das alles werden wir in den nächsten 60 bis 75 Minuten abschließend klären. Und ich freue mich dafür, die idealen Partner hier zu haben. Florence, fangen wir mal damit an. Dein Berufsfeld ist ja die Zukunftsforschung. Ist die Zukunft, unsere Zukunft so düster, wie viele das zunehmend glauben? Kannst du uns das kurz erklären?
Nein.
Und warum nicht? Warum glauben es dann so viele?
Die Zukunft ist im Wesentlichen eine Geschichte, die man sich erzählt. Also die Zukunft ist nicht das, was jetzt morgen übermorgen passiert, sondern das, was jeder hier im Saal heute über sie denkt. Und dann zitiere ich immer einen Denker, der mich sehr beeinflusst hat, den vielleicht viele hier im Raum kennen, Dr. Emmett Brown. Die Zukunft ist, was du daraus machst, aus Zurück in die Zukunft. Mhm. Es liegt in unserer Hand. Und ich glaube, wenn man denkt, es wird alles ganz schlimm, dann weil man nicht geschaut hat, was kann man eigentlich machen. Und man kann ganz, ganz, ganz viel machen, sei es Klimawandel, sei es KI. Und es passieren ja auch ganz viele Sachen, die wir aber so gar nicht mitbekommen. Also kurz gefasst, ich glaube, man muss einfach eine andere Geschichte für sich finden und sie sich erzählen. Und ganz wichtig, dann auch was damit tun, dann ist es auch nicht so schlimm, wie wir denken.
Wenn du so sagst, es geschehen ganz viele Sachen, von denen wir gar nicht wissen, dass sie passieren, stellt sich kein positives Gefühl ein, sondern irgendwie ein Uiuiui, das ist ja noch mehr, als wir dachten. Und schon wieder glaubt man, am Horizont dunkle Wolken zu sehen.
Ich vergleiche es mal mit einem Süßwarenladen, ne? Oder mit Essen allgemein. Also ich habe das Gefühl, wenn es um Informationen gibt, das ist noch ein Beispiel, was ich öfter verwende, dann benehmen wir uns ein bisschen wie Kind im Süßwarenladen mit einer Kreditkarte. Und, ja? Nicht gut für einen, man macht es trotzdem. Man könnte auch Brokkoli essen oder Landjäger zum Beispiel. Und das wäre besser für einen. Und ich suche die ganze Zeit nach Informationen, die mir zeigen, hier passiert gerade was. Weil Zukunft ist Möglichkeit. Was kann anders sein? Dann entdeckst du, dass es ein Schiff, ein französisches Projekt gibt, das schippert durchs Mittelmeer und arbeitet daran, Mikroplastik aufzusaugen und vor Ort zu recyceln. Dann entdeckst du, dass es bei Alzheimer unglaubliche Fortschritte gibt. Dann merkst du, dass es ja, dass überall dauernd wird innoviert. Irgendjemand auf der Welt denkt gerade darüber nach, wie ein Problem gelöst werden kann, worüber sich jemand hier Sorgen macht. Und das zu wissen, finde ich sehr tröstlich und heißt, es ist nicht alles so schlimm, wie die Leute denken.
Das werden wir vertiefen. Und Felix, ich werde gleich erklären, weshalb ich ausgerechnet dich das frage, wird China demnächst die Weltherrschaft übernehmen? Das würden wir gerne noch mitklären.
Im Sinne von, ich sage jetzt mal klassisch imperialistisch, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Im Sinne von, wie China unser Alltag bestimmen wird und nicht nur unser Alltag, also auf allen Ebenen, dann würde ich sagen, ja, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne, sei es geopolitisch, wirtschaftlich, technologisch, da wird uns China in, und zwar in einer Geschwindigkeit, wie wir es auch bis vor kurzem ja auch noch kaum für möglich gehalten haben, mehr beeinflussen, als wir das je vermutet haben.
Ist das eine gute oder eine düstere Aussicht?
Es ist, ich glaube, es ist erstmal, das müssen wir überhaupt erstmal wahrnehmen. Mhm. Das ist, glaube ich, das Problem, Hauptproblem momentan. Ich glaube, bislang waren es gewaltige Chancen, die nicht zuletzt die Deutschen und auch die Österreicher ganz massiv genutzt haben. Auch das, glaube ich, oder ich wundere mich manchmal, wenn ich jetzt auch in Deutschland unterwegs bin, wie wenig das doch von der Allgemeinheit wahrgenommen wird, wie sehr die Deutschen und auch die Österreicher und die Schweizer zum Aufstieg, zum wirtschaftlichen Aufstieg Chinas beigetragen haben und nicht nur irgendwie irgendwelche Player von vielen waren, sondern ganz bedeutende Player. Nämlich, was China zum Aufbau des Landes brauchte, das waren Maschinen und das waren Transportmittel. Und genau das haben die Deutschen und die Österreicher und die Schweizer geliefert. Viel mehr, als es die Amerikaner, die Südkoreaner, zum Teil auch die Japaner getan haben. Also das hatte enorme Chancen und enorm viel Wohlstand auch hier ins Land, nach Mitteleuropa gebracht. Wenn ich mir die Zukunft anschaue, dann sind es schon auch viele Risiken in dem Sinne, gar nicht mal so sehr, dass China jetzt auch unangenehmer politisch ist, sondern vor allem, dass China inzwischen ein knallharter Wettbewerber geworden ist, in dem Sinne nämlich, dass all das, was die Deutschen und Österreicher all die Jahre verlässlich und in guter Qualität geliefert haben, die Chinesen inzwischen auch können und damit die Deutschen und die Österreicher vielleicht auch nicht mehr brauchen. Also es gab den ersten China-Schock Anfang der Nullerjahre, Beitritt Chinas bei der WTO, das hat vor allem die Amerikaner getroffen. Die Amerikaner haben so dermaßen viele Produktionsstätten und Arbeitsplätze nach China verloren, das war vor allem Stahlindustrie, das war vieles aus der Konsumindustrie und so weiter. Der zweite China-Schock, der jetzt stattfindet, den trifft die Mitteleuropäer, weil der erste China-Schock hat die Deutschen und so nicht so weit getroffen, weil die Deutschen diese Bereiche, diese Industrien da schon nicht mehr so stark waren oder auch nicht so wichtig waren. Der zweite China-Schock, der findet jetzt statt und das ist, dass die Chinesen Maschinen, Autos, industrielle Vorprodukte jetzt besser, billiger und in vielen größeren Skalierungen herstellen können und damit die Welt fluten. Und damit braucht man die Deutschen und Österreicher und Schweizer nicht mehr und die Holländer. Und da befinden wir uns jetzt. Und das sind Herausforderungen, die wo ich das Gefühl habe, das wird teilweise noch nicht so aufgefasst. Man betrachtet auch jetzt Volkswagen in der Krise, man betrachtet das immer so, was hat man in Deutschland falsch gemacht und so weiter. Das hat ganz viel mit massiv mit China zu tun. 4 Milliarden Euro, die die VW-Werke in China jedes Jahr an Wolfsburg transferiert haben, die sind, werden jetzt gerade nicht mehr erzielt, weil die Chinesen im E-Auto-Segment jetzt bessere Autos bauen und billigere. Und das sind Herausforderungen, Risiken, die mich vor allem deswegen, mir deswegen auch als jemand, der in Deutschland geboren, aufgewachsen, sozialisiert ist, auch Sorge bereitet, weil das in einem Tempo vonstatten geht, wie ich das selbst auch nicht erwartet habe.
Damit müssen wir irgendwie fertig werden und das Beste daraus machen. Dazu haben wir jetzt für die Debatte hier zwei, kann ich in der Weisheit meines Alters sagen, junge Menschen, mit denen ich, als ich so alt war, wie die beiden sind, nicht hätte konkurrieren wollen mit diesen großartigen Lebensläufen, die man heute so oft trifft. Ich fange mit Florence an, die in München geboren wurde, deshalb die Region ganz gut kennt. Sie hat an der Ludwig-Maximilian-Universität in München Politik studiert, Französisch und neuere Geschichte, hat dann an der Sciences Po in Paris, der Eliteschule schlechthin in Frankreich, studiert, hat ihren Doktor dann aber bescheiden an der Humboldt-Universität in Berlin gemacht, nur um kurz danach an der Uni Potsdam Militärgeschichte zu lehren und das dann auch an der Sciences Po in Frankreich zu machen. Sie ist außerdem, bitte nehmen Sie Haltung an, Reserveoffizier der französischen Streitkräfte im Dienstrang eines Majors der Reserve. Jawohl. Und wirkt mit am Weltwirtschaftsforum in Davos, am Alpbach-Forum, hat sie lange mitgestaltet. Und sie ist jetzt die Chefin der, man, was sagt man da, Fakultät bei euch?
Forschungsabteilung.
Der Forschungsabteilung der NATO Defense College, der NATO-Universität in Rom, die Glückliche.
Aber das Wichtigste hast du vergessen.
Nämlich?
Dass ich eine steirische Großmutter habe.
Siehst du, wir bringen so viel Lokalkolorit rein, ich bei meine Töchter, du mit deinem Abstammung, großartig. Sie berät. Das ist ja kein Wunder. Wenn man hierher kommt, dann hat man diesen Drang zu diesem unglaublichen, hier speziell dem Bregenzer Wald, diesem unglaublichen Zentrum von Meisterschaft und Heimatliebe und Fortschrittsdenken und Energie zu kommen, wie wir es in den Tagen vom FAQ immer wieder erleben. Das ist die beste Werbung, sich einfach mal zu zeigen, was die Menschen hier in dieser Gegend auf die Beine gestellt haben und ist jedes Jahr wieder von Neuem begeisternd. Das möchte ich auch mal loswerden an dieser Stelle. Florence, die sich als Zukunftsforscherin auch definiert, hat ein großartiges Buch geschrieben mit dem vielversprechenden Untertitel Zukunft, Untertitel eine Gebrauchsanleitung und Bedienungsanleitung. Und das ist tatsächlich ein ausgesprochen amüsanter und von Aha-Momenten gespickter Lektüre, die ich Ihnen gerne ans Herz lege. Ich glaube, nicht nur ans Herz, sondern auch auf den Tisch gelegt, findet sich das da vorne. Und jetzt erzähle ich noch ein paar Takte über Felix Lee. Felix hat lustigerweise in seinem persönlichen Stammbaum Wurzeln auf einer Insel im Pazifik, von der Florence gestern hier gelandet ist. Sie war nämlich bis gestern in Taiwan. Und kommt dann logischerweise in den Bregenzer Wald. Und du bist in Wolfsburg geboren von einer taiwanesischen Mutter und einem festlandchinesischen Vater. Und aus dieser Vorgeschichte entsteht dieser wunderbare Titel eines Buches von ihm, China, mein Vater und ich. Untertitel über den Aufstieg einer Supermacht und was Familie Lee aus Wolfsburg damit zu tun hat. Und das Ganze ist ein wunderbares Lehrbuch dieses Kapitels Und es gibt ein zweites Buch, das jetzt über China rauskommt. Es ist noch nicht ganz fertig, ich durfte es trotzdem schon lesen. Kommt in den nächsten Wochen raus, in dem China den Untertitel bekommt, Auswege aus einem Dilemma. Und das ist ein Rezeptbuch, wie wir mit der Zukunft umgehen können als Europäer, das sich gewaschen hat. Bitte sind Sie so lieb, achten Sie in Amazon darauf, wann es wirklich rauskommt, klappen dann den Computer zu und kaufen das Buch beim lokalen Buchhändler. Es gibt Situationen im Leben, da braucht man Amazon. Das sind wenige und da verdienen die genügend Geld dran. Bei allen anderen Sachen den lokalen Handel unbedingt unterstützen. Jetzt haben wir diesen langen Aufgabenzettel und wir fingen an mit, und jetzt wird es leider kurz ernst, dafür sehr ernst, Krieg und Frieden. Und wir sind in einer Situation hier, in der zum ersten Mal ganz nah bei uns ein richtiger Krieg in Europa tobt und wir damit das Undenkbare wieder denken müssen, dass es Krieg in Europa gibt, weil es ihn gibt. Das hat strategische Dimensionen, das hat weltpolitische Dimensionen und das möchte ich so schnell wie möglich und so nachdenklich wie nötig hinter uns bringen an diesem Morgen. Mit der Frage zunächst an die Lehrende an einem NATO-College, wie kann ein Krieg zu Ende gehen, in dem mindestens eine Seite, nämlich unsere Seite, nicht die Frage beantworten kann, wie sieht ein Sieg aus? Das geht so diffus vor sich hin und die neue Dynamik scheint wieder für Russland zu sprechen. Was fehlt im Moment dem Westen, um diese Sache, diese Herausforderung zu überstehen?
Also ich glaube, was mich von Anfang an in der Debatte gestört hat, ist, dass die öffentliche Meinung schnell definiert hat, wie Sieg aussieht, nämlich alles Territorium ist befreit, der letzte russische Soldat verlässt die Ukraine und wenn alles, was drunter ist, ist kein Sieg. Dabei ist ja Sieg, wir sagen bei uns immer, ist immer auf einer Skala. Also es ist eine große Grauzone zwischen Territorium komplett verloren und Territorium komplett gewonnen. Am Ende ist das Beispiel immer Camp David, also Israel-Ägypten, die unter Vermittlung der USA einen Frieden gefunden haben, in dem beide Seiten nach Hause gehen konnten und glaubhaft sagen konnten, wir haben was rausgekriegt. Also für die sich jetzt nicht dran erinnern, also Camp David, der Krieg zwischen Ägypten und Israel 1973, da hat Ägypten eben versucht, den Sinai, den es 67 verloren hatte, zurückzuerobern. Militärisch gesehen hat es das gar nicht gewonnen, aber es hat dazu geführt, dass Israel an den Verhandlungstisch gekommen ist. Und darum ging es dann. Und in den Verhandlungen haben sie dann, das nennt man dann die Harvard-Verhandlungsmethode, da versucht man herauszufinden, worum geht es eigentlich im Kern. Und es geht nicht um das Territorium, sondern es ging für Ägypten darum, dass etwas, was zur ägyptischen Nationalidentität dazugehört, also essentiell dazu gehört, der Sinai ihm auch gehört und für Israel ging es um Sicherheit. Und die Lösung war dann, okay, wir entmilitarisieren den Sinai. Das heißt, die ägyptische Armee darf nicht da rein oder wenn, dann muss sie es vorher mit den Israelis absprechen, aber der Sinai kehrt zurück nach Ägypten. Was hat das bedeutet? Das hat bedeutet, dass beide Seiten mussten das auch wollen, also nicht die Totale erreichen und auf diesen Moment warten wir, dass beide Seiten an den Verhandlungstisch kommen mit der Bereitschaft, Konzessionen zu machen. Und daran klemmt es. Und dann, ich werde auch öfter gefragt, aber wo können die Konzessionen genau sein? Das müssen die beiden dann gemeinsam entscheiden. Und das ist jetzt natürlich, da ist es, ist unsere Vision, also Ukraine-Vision, westliche Vision, wenn man so will, ein bisschen im Hintertreffen, weil für uns ist es viel schwerer, das zu benennen, als für Russland. Russland sagt, wir wollen das, das, das und das. Und für uns ist es eher, okay, wir wollen eine Situation, in der beide Seiten sagen können, wir sind okay und wir gehen nicht zurück und verändern das hinterher nochmal. Weil also in der Konfliktforschung ist ganz klar, Kriege haben eine sehr hohe Rückfallquote. Also in den ersten 5 Jahren nach Konfliktende haben also 50% eine Rückfallquote, also kehren zurück in den Konflikt. Deswegen ist es ganz wichtig, ich verstehe den menschlichen Impuls zu sagen, Hauptsache die Waffen schweigen, aber es ist eigentlich viel wichtiger, einen Konflikt so aufzulösen, dass er nicht zurückkommt, weil sonst geht es eben immer weiter und am Ende des Tages ist damit niemandem geholfen. Dieser Moment, das nennt man dann in der Konfliktforschung die Konfliktuhr, weil es gibt Statistiken, die tatsächlich zeigen, anscheinend haben Konflikte so einen inneren Moment. Jeder, der sich schon mal mit seinem Partner gestritten hat, weiß das. Es gibt tatsächlich so einen Moment, da ist man dann irgendwann auch bereit. Da ist man dann durch mit Kämpfen und sagt, okay, jetzt will ich lieber Frieden haben. Und diesen Moment kann man nicht mit Gewalt herbeiführen. Aber ich glaube auch schon, dass auch in Moskau, also jetzt vor den Wahlen sowieso nicht in den USA, aber ich glaube schon auch, dass wir im nächsten Jahr zumindest erste Verhandlungsbegegnungen sehen werden. Ob das dann der Durchbruch ist, das ist wieder ein anderes Thema, aber dass die beiden Seiten mal anfangen, miteinander darüber zu sprechen, wie könnte es denn aussehen, da bin ich gar nicht so pessimistisch, dass das in so weiter Zukunft liegt. Aber auf jeden Fall nicht vor Weihnachten leider.
Du hast es gerade so als Problem geschildert, dass die Menschen im Westen sich von vornherein darauf eingestellt haben, dass dieser Krieg darf nur ein Ergebnis haben, nämlich alle Russen ziehen sich von allem ukrainischen Territorium zurück. So. Naja, das ist aber jetzt nicht nur eine fixe Idee. Das ist ja auch die Forderung des Völkerrechts, denn das Völkerrecht wurde massiv verletzt und eigentlich kann man doch nicht sagen, jetzt reden wir darüber, wie viel Völkerrechtsverletzungen wir bereit sind zu ertragen im Westen auf Kosten der Ukraine und das teilen wir denen dann mit, so wie Trump das vorhat, dass er der Ukraine sagt, pass auf, ihr habt gewisse Territorien aufzugeben und wenn ihr das nicht aufgebt, schicke ich euch keine Waffen mehr. Das ist ja sein Rezept für die Lösung des Konflikts, dass er das sagt. Und nachdem ich euch das gesagt habe, fliege ich weiter zu Putin und sage, Putin, pass auf, du gibst dich damit zufrieden, denn sonst gebe ich der Ukraine alle Waffen, die sie haben will. So, und dann bist du alle. Und dann fliegt er nach Hause und wartet, bis die Telefaxe kommen, dass sie kapitulieren. Das ist der Friedensplan von Trump.
Da wartet er aber lange, wenn er auf den Fax wartet. Aber darf ich da kurz drauf
Bitte,
an? Also ja. Man merkt, dass du Jurist bist, weil das Problem ist, dass...
Du sagst es vorwurfsvoll. Ja.
Das Problem ist, dass jeder Konflikt, jeder gewalttätige Konflikt ist schon ein Bruch des Rechts. Und deutet an, dass es um etwas geht, was auch nicht... Also ich komme nochmal, ich benutze gerne die Beispiele aus der Paarbeziehung. Das ist immer lustig, aber weil es halt tatsächlich auch stimmt. Wer hat schon mal versucht, einen Konflikt mit seinem Partner aufzulösen, mit dem Verweis darauf, dass man aber Recht hat? Also, und das ist hier auch nicht anders. Natürlich ist hier das Recht gebrochen worden. Palästina ist eindeutig, also jeder Völkerrecht ist auch nicht mal Experte, sondern es ist ganz klar, man darf Territorium nicht mit Gewalt erobern, man darf es auch nicht besiedeln. Also die Liste ist unendlich lang. Das Problem ist aber, dass wer Recht hat und Unrecht, das löst uns jetzt nicht den Konflikt auf. Den Konflikt können wir nur auflösen, wenn beide am Ende irgendwie etwas bekommen, womit sie eben dann leben können. Und deswegen ist es so wichtig, es ist nicht an uns, es ist nicht an Sarah Wagenknecht, es ist nicht an Trump, der Ukraine zu sagen, das sind übrigens die Konzessionen, die du machen musst, oder auch nicht Russland zu sagen. Ja, sondern das sind die beiden Konfliktparteien, die das gemeinsam auflösen müsste. Wenn die Ukraine, sagen wir jetzt mal, sagt, okay, die Krim, die ist eh erst 1956 zu uns gekommen und eigentlich brauchen wir die nicht, dann machen wir so eine Sinai-Situation draus, das geben wir jetzt Russland zurück. Gehen wir dann in die Presse und sagen, ihr habt jetzt den Krieg verloren? Natürlich nicht. Also das ist, wie gesagt, das ist nicht an uns zu entscheiden, welche Konzession gemacht werden kann und mit welcher Völkerrechtsverletzung man ultimativ dann lernen muss zu leben. Genauso wie man ja auch in einer Paarbeziehung auch damit leben muss, dass man eben nicht immer alles kriegt, nur weil man Recht hat. Also ich weiß nicht, ob dann der Verweis auf das gebrochene Recht uns unbedingt aus dem Konflikt rausführt.
Nun, vielleicht ist es dann die Erfahrung. Und die Erfahrung speziell im Ukraine-Konflikt ist ja, dass 2014, als wieder völkerrechtswidrig etc. die Krim annektiert wurde von Russland, danach gab es eine Übereinkunft und ein großes Treffen, mehrere Treffen in Minsk. Und am Ende kam heraus, dass Russland sie erklärt hat, dass es dabei bleiben wird, so ungefähr. In Wirklichkeit hat Russland die Zeit genutzt, um weiter aufzurüsten. Wie wir inzwischen wissen, hat auch der Westen und die Ukraine diese Zeit enorm genutzt, noch mehr als Russland, um sich auch aufzurüsten. Mhm. Und dann begann 2022, um genau auf das vorbereitet zu sein, was dann kam, nämlich 2022, versucht, holt Russland zum zweiten Schlag aus. Diesmal mit dem erklärten Ziel, die Ukraine als eigenständige Nation auszulöschen. Mhm. Dass man auf diesen Erfahrungen aufbauen, nicht unbedingt danach strebt, ein neues Papier zu unterschreiben, ist klar, wie kann man dann einen neuen Schlusspunkt setzen überhaupt?
Ich glaube, das ist sehr gut zusammengefasst und erklärt, warum es so schwer ist. Also mich macht das echt manchmal verrückt, wenn ich die einfachsten Lösungsansätze durch die Presse geistern sehe. Ja, die sollen halt einfach das und das machen. Ja, so einfach ist es nicht, denn es geht um Vertrauen. Ja, China hat jetzt verhandelt und ja, dann sollen halt die Chinesen das jetzt mal. Ich glaube, eine Frage mal letztens, ja, hat man China nicht zu spät in die Konfliktlösung eingebunden? So funktioniert das nicht. Also es geht nicht darum, das ist kein logistisches Problem. Konflikt ist kein logistisches Problem. Es ist ein emotionales, politisches, psychologisches Problem. Da geht es um Dinge wie Vertrauen, da geht es um Dinge wie Sicherheit, wie Identität. Ja? Also das für die Ukraine, warum die ukrainische Armee auch so krass noch kämpft, ist, weil es eben, wie du gesagt hast, es geht um ihre Existenz. Also es geht nicht darum, dass man jetzt einfach so ein bisschen Territorium nimmt, sondern die Existenz der ukrainischen Nation steht auf dem Spiel. Und das ist natürlich dann für jemanden, der jetzt, weiß ich nicht, in Karlsruhe sitzt oder in Linz, vielleicht abstrakt, weil ich weiß jetzt nicht, wie viele jetzt hergehen würden und bereit wären zu sterben für die österreichische Identität oder die deutsche. Aber in diesen Kontexten ist es relevant. Und das kann man nicht erzwingen. Und deswegen, ich will das auch das ganz klarstellen. Ich sage nicht, ja, mei, dann gibt halt den Russen, was sie wollen. Das sage ich überhaupt nicht. Ich sage nur, es ist wahnsinnig schwer für uns von außen zu bestimmen, wann ist die Ukraine bereit zu vertrauen, wann ist Russland bereit, an den Verhandlungstisch zu kommen. Da hilft leider auch nur die Zeit. Und natürlich, also es hilft nicht, aber wir müssen das akzeptieren, dass damit auch Opfer einhergehen. Ne? Und ich finde auch
so. Und zwar jeden Tag.
Und zwar jeden Tag. Und das sind nicht mal unsere Opfer. Ja, das sind die Ukrainer und die Russen, die da fallen. Und wir schauen zu und hoffen natürlich, dass von innen, dass, also jetzt aus westlicher Perspektive, wir hoffen, dass wir natürlich mit unserer Unterstützung die Ukraine an den Punkt bringen, wo sie verhandeln kann, wo sie aus einer Position der Stärke Konzession machen kann. Wir erinnern noch mal kurz an das Ägypten-Beispiel. Ägypten hat im Wesentlichen den Krieg von 1973 angefangen, damit es in einer Position der Stärke an den Verhandlungstisch kommen konnte. Und ich glaube, ja, auch für uns als Zuschauer ist das sehr schmerzhaft und mühsam, aber da müssen wir Geduld haben. Auch ein altmodisches Wort, das gibt es nicht mehr. Geduld und Warten sind offiziell ausgestorben, habe ich das Gefühl.
Eine Weltmacht, die ein leuchtendes Beispiel für Jahrtausende der Geduld sind, ist vertreten hier durch Felix. Und der Westen hatte sich vorgestellt, als der Ukraine-Konflikt ausbrach, dass es jetzt gelingen würde, die Weltgemeinschaft hinter diese simple Idee zu versammeln. Das geht nicht. Es geht nicht, dass ein Land seinen Nachbarn überfällt, weil es sein Territorium und seine Ressourcen und so weiter haben will. Das ist 18. Jahrhundert, im 20. leider immer noch praktiziert, jetzt dringend vorbei. Und wir kriegen jetzt eine Weltallianz der Empörten zusammen, die Russland Mores lehrt. So. Dann kam das Land, das du besser erklären kannst als irgendjemand sonst in diesem Raum heute, und machte was ganz anderes. China hat gesehen, eine goldene Gelegenheit für sich, eine Schlüsselrolle zu spielen. Und plötzlich ist dieser Ausdruck des globalen Südens, China ist ja nicht unbedingt eine südliche Macht, aber des globalen Südens ganz wichtig geworden, dass ganz viele Nationen auf der Welt gesagt haben, ja, ihr habt so einen Krieg in der Ukraine. Ich meine, wir hatten viele Kriege, die haben euch nie interessiert. Warum sollten wir uns jetzt für euren Krieg interessieren? Und China hat sich dann auf die Seite Russlands in, wie ist der Ausdruck, in ewiger Freundschaft verbunden, solidarisiert und sozusagen die das Weltgericht über Russland konnte nicht stattfinden. Welche Motive spielen da in China eine Rolle?
Ja, also China wollte diesen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht, aber China ist heute der große Profiteur von diesem Krieg. Also aus drei Gründen. China kriegt jetzt das günstige Gas, was vorher die Deutschen und Österreicher bekommen haben und viele Europäer. China füllt jetzt die Lücken, die die westlichen Sanktionen gegen Russland jetzt hinterlassen haben. Und die Chinesen sind gekommen in Russland, um zu bleiben.
Und das dritte oder vierte ist eine gewisse Genugtuung zum einen gegenüber Russland, also ewige Freundschaft, viel Geschwafel. Also Russen und Chinesen mochten sich noch nie und sie mögen sich auch weiterhin nicht. Mhm. Aber und in Sowjetzeiten war China der Juniorpartner und wurde auch entsprechend von Moskau so behandelt. Und plötzlich hat sich das umgekehrt. Russland ist jetzt, Moskau ist jetzt abhängig von Peking. Eine unglaubliche Genugtuung in Peking. Und die andere Genugtuung ist natürlich, man kann dem Westen und allen voran den USA auswischen. Und dann vielleicht noch ein fünfter Grund. Und das ist letztendlich die chinesische Strategie weltweit. Und deswegen ist die Ukraine oder der Russland-Ukraine-Konflikt auch nur symptomatisch für das, was insgesamt jetzt in der Weltordnung oder Weltunordnung, wo China eine ganz maßgebliche Rolle spielen wird oder es vielleicht auch schon bereits tut, nämlich dass China es verstanden hat, nicht nur die Lücken zu füllen, die sich irgendwie aus irgendwelchen Gründen ergeben, sondern sich als Fürsprecher, wie glaubwürdig das ist, China ist eigentlich kein Land des globalen Südens, aber spielt sich jetzt so auf als Führungsrolle des globalen Südens, da ganz, ganz flexibel darauf reagieren, was dem Land oder gerade nutzt. Und das hat Auswirkungen auch auf eben die Länder des globalen Südens und insofern trifft diese Führungsrolle dann doch wieder zu, nämlich wir glaubten ja immer oder hofften auf eine multipolare Weltordnung, regelbasiert, wertebasiert. Mit China ergibt sich, und das zeigte sich jetzt im Russland-Ukraine-Konflikt, dass sich jetzt eine Alternative zum Westen mit China ergeben hat. Vorher war es so, wenn irgendein Land aus welchen Gründen auch immer von den USA und so weiter sanktioniert wurden, dann hatte es dieses Land schwer. Und plötzlich gibt es jetzt eine neue Supermacht, China, die sich als eine Alternative anbietet. Und ich glaube, all diese Länder sind jetzt nicht unbedingt der Überzeugung, die sind auch nicht dumm oder naiv oder so, dass China jetzt die bessere Supermacht ist als die USA. Überhaupt nicht. Aber es gibt plötzlich eine Alternative. Also sprich, wenn irgendwie, aus welchen Gründen immer auch immer, die USA und der Westen Sanktionen gegen ein Land verhängt, gibt es immer eine Alternative, die womöglich all die Waren sogar billiger liefern kann. Und das ist total rational für diese Länder des globalen Südens. Da muss China gar nicht groß um die buhlen, das tut China zwar auch, aber muss es gar nicht. Diese Länder haben verstanden, oh wow, jetzt gibt es Alternativen und wir sind nicht mehr abhängig von der Dominanz des Westens und der westlich dominierten Institutionen. Was heißt das? Die Welt wird dadurch definitiv komplizierter. Ich glaube, was wir neigen zu unterschätzen, für mich war das so ein bisschen, eigentlich hat es letztes Jahr in Johannesburg eine Zäsur gegeben, der BRICS-Gipfel, BRICS Plus. Ich merkte schnell, dass das irgendwie auch unter meinen Kollegen und auch in den Redaktionen...
BRICS-Gipfel müssen wir gerade noch erklären.
Die Schwellenländer, eigentlich ein Begriff erfunden von einem US-Investmentbanker, die irgendwann in den Anfang der Nullerjahren Brasilien, Russland, Indien, China und dann kam Südafrika zu. Also die Schwellenländer damals aufstrebend, wirtschaftlich aufstrebend, irgendwie zusammengefasst, total lockerer Zusammenschluss, überhaupt nichts Festes definiert. Ich kann mich erinnern an die ersten Treffen in 2019, die erinnerten irgendwie so ein bisschen an so ein NGO-Gathering. Mhm. Letztes Jahr Johannesburg, BRICS Plus. Meine Kollegen und ich und viele Redaktionen hier in Deutschland zumindest neigten dazu, das auch so runterzukochen oder auch überhaupt, wurde kaum berichtet. Die Europäer sind nicht beteiligt, was interessiert uns das? Nicht nur, dass da 4 weitere Länder dazu beigetreten sind, unter anderem solche großen Player eben wie Saudi-Arabien. Über 100 Länder, die die Anwärterschaft bekundet haben und mehr oder weniger ihre Vertreter da auch hingeschickt haben. Und das alles, wo ganz klar ist, das ist unter Führung Chinas. Wir neigen dann dazu zu schreiben, naja, China und Indien, was, die haben doch seit 60 Jahren Grenzkonflikte, die können doch gar nicht miteinander. Oder was hat China mit Südafrika am Hut? Das ist völlig wurscht. Wir gehen immer davon aus, wenn sie sich zusammenschließen, dann muss es auch wertebasiert, regelbasiert sein und müssen sich mögen. Nee, darum geht es all diesen Ländern nicht. Sie sehen da punktuell Nutzen und nutzen das. Und wie gesagt, diese Länder sind nicht naiv, sondern sie haben darin erkannt, dass es jetzt plötzlich eine Alternative gibt zum Westen. Und das verändert natürlich die Weltordnung komplett.
Heißt das, dass damit mit dem Aufstieg Chinas in dieser BRICS-Plus-Konstellation diese schönen Werte, für die wir immer so sehr eintreten, wie Menschenrechte, Demokratie, individuelle Freiheitsrechte und völkerrechtliche Basis, es gilt, es gibt Regeln, dass all das über Bord geschmissen wird und derjenige vorne ist, der die besseren Geschäfte macht oder anbietet?
Ja, das kann man schon so sagen. Also es ist eine, aus unserer Sicht ist das eine Weltunordnung. Man muss dazu sagen, also dieses regelbasierte, wertebasierte und so weiter, da gab es sicherlich viele Kräfte, auch im Westen, die sich genau darum bemüht haben und das auch versucht auch hochzuhalten. Aber wenn man die Realität anschaut oder auch doch auch anguckt oder vor allem auch mal ein bisschen den Blick von vielen Ländern des globalen Südens annimmt, dann merkt man doch, dass auch das, was wir da jahrzehntelang propagiert haben, dass das nicht immer unbedingt der Realität entspricht. Als Beispiel nenne ich nur mal die Asienkrise Ende der 90er Jahre, die Länder wie Südkorea.
Eine Wirtschaftskrise,
Südkorea, Thailand, Indonesien, Malaysia, Taiwan massiv getroffen hat. Der IWF, Weltbank und so weiter sehr, sehr stark, sehr hart mit umgegangen sind, harte Sparprogramme verordnet hat und diese Länder sehr, sehr gelitten haben. Und 10 Jahre die Weltwirtschaftskrise, die in den USA losgetreten wurde und dann auch auf Europa überschwappte und dann, wo plötzlich genau diese gleichen Institutionen dann sich, ich finde auch richtigerweise, bereit erklärt haben, alles zu tun und zu retten, was geht, damit sich nicht nur die westlichen, auch die Weltwirtschaft insgesamt wieder erholt. Aber das hat Spuren hinterlassen, nicht so sehr vielleicht bei uns, aber in der Glaubwürdigkeit genau dieser Länder, die unter der Asienkrise und nochmal 10 Jahre davor in Lateinamerika unter der Schuldenkrise massiv gelitten haben, wo sie das Gefühl haben, diese Institution westlich dominiert, dass die schon an Glaubwürdigkeit verloren haben. Das ist nicht vergessen. Das sind auch in Ländern wie Südkorea oder auch Thailand ist das nicht weg. Das ist vielleicht mag bei uns so ein bisschen der Vergangenheit angehört zu haben, aber nicht bei diesen Ländern. Und das sind im Grunde die Krisen oder diese Krisen haben auch die Glaubwürdigkeitskrise in diese westlichen Institutionen oder in diese eigentlich globalen Institutionen gelegt, die dann aber aus deren Sicht westlich dominiert waren. Und das betrifft nicht nur IWF, Weltbank, sondern das betrifft letztendlich auch Ideen wie der Welthandel, Welthandelsorganisation.
Die Vereinten Nationen.
Die Vereinten Nationen, ja. Hm. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil diese Institutionen leben dann doch letztendlich nur da, können nur dauerhaft starke Kräfte bleiben, wenn viele Länder auch an diese Institutionen glauben. Und das ist leider nicht mehr der Fall.
In der Denkfabrik der NATO gibt es Menschen, die den Tag damit verbringen, sich Gedanken zu machen, wie muss ich dieser Westen, der in der NATO ja einigermaßen zusammengefasst ist, aber eben auch gesellschaftspolitisch, wirtschaftlich, geradezu philosophisch, jetzt eine Antwort finden muss auf das, was Felix beschreibt. Gibt es da jemand, der verantwortlich darüber nachdenkt und Entwürfe liefert?
Ja, ich.
Aber hatten wir doch recht.
Nee, aber ich würde gerne anschließen an das, was Felix gesagt hat. Ich glaube, also ich bin total deiner Meinung, ich glaube aber, es ist ein bisschen zu nuancieren auch. Also ich finde es nicht, dass die Leute nach Hause gehen und denken, okay, der Rest der Welt ist jetzt gegen uns. Aus meiner Erfahrung jetzt, ich war in Saudi-Arabien letztes Jahr und da wurde mir im Außenministerium gesagt, okay, schau, wir sind ja, wenn wir uns jetzt entscheiden müssten, wären wir natürlich lieber mit euch, aber wir wollen uns halt nicht entscheiden. Wir wollen nicht zwischen Russland und der einen Weltgemeinschaft und euch, der anderen, falls man das so sagen kann, entscheiden. Das heißt, eigentlich sehe ich eher so ein Echo wie in den 60er Jahren, so ein Non-Aligned Movement. Ja? Im Kalten Krieg gab es ja auch eine ganze Reihe von Staaten, die sich nicht entscheiden wollten. Und ich glaube, man sieht tatsächlich so eine, also ich glaube, eben Felix, was du gerade beschrieben hast, 100%, das macht Spaß, dass man sich jetzt was aussuchen kann, dass vielleicht europäische Länder oder USA nicht mehr so arrogant sind, weil es gibt jetzt einen Mitwettbewerber, aber das ist, ich würde auch nicht sagen, dass es komplett so das Wertebasierte komplett verschwunden ist. Was man sieht, ist zum Beispiel in Afrika, Afrobarometer, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so eine Organisation, die machen halt Umfragen überall in Afrika. Man sieht, dass auch Diktatoren müssen heute zumindest so tun, als wären sie eine Demokratie. Ne? Mhm. Und das Modell Demokratie, also wir sind jetzt ja bei der Hälfte, ungefähr die Hälfte der Staaten auf der Welt sind jetzt demokratisch. Als ich zur Welt gekommen bin, waren es, glaube ich, 25% oder so. Ja?
Aber es geht wieder zurück.
Es gibt eine Backsliding, das stimmt, aber ich glaube, dass man nicht vergessen kann, dass wir als System eigentlich ganz lang das Minderheitssystem waren und dass wir ganz schön einen Weg nach vorne gelegt haben, auch ohne, dass Europäer rausgegangen wären und gesagt hätten, kling, 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 das hier ist übrigens das bessere Modell. Also ich glaube, das Modell überzeugt von innen viel mehr als von außen, als weil Leute sich dann dafür entscheiden, auf die Straße gehen und sagen, wir wollen dieses System jetzt haben. Taiwan ist ja so ein Beispiel, ja, das ist jetzt nicht eine Demokratie geworden, weil da irgendwie ein schlauer europäischer Diplomat kam und gesagt hat, geh, macht es am besten so wie wir, auch wenn wir das machen. Aber ich glaube nicht, dass wir der Grund dafür sind. Ich glaube, das ist das eine, dass man es auch ein bisschen nuanciert wahrnehmen muss. Und ich glaube, das Zweite, ich weiß gar nicht, ob wir so dominant waren, wie wir immer denken. Also das ist ja dieses Narrativ, ja, wir hatten das Interregnum, die Zeit nach in den 90er Jahren, wo angeblich alles so toll war. Und dann habe ich mal geschaut, was war eigentlich alles in den 90er Jahren, ne? Was nicht toll war. Ich meine, hier in Österreich erinnert man sich noch stärker dran, die Balkankriege, Bombardierung Jugoslawiens, Kosovo, Bosnien, der erste Genozid überhaupt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, Ruanda, 1 Million Menschen gestorben in nur 3 Monaten. Wir hatten Tschetschenien, 300.000 Menschen sind da gestorben in Russland und das war uns eigentlich, also nicht egal, wir konnten nicht viel machen. In Peking, Tiananmenplatz, also waren wir wirklich so der Hegemon, der allen alles erzählt hat? Ich glaube, das reden wir uns gerade ein bisschen ein. Und warum reden wir uns das, glaube ich, so ein? Weil wir dann so tun können, als wäre der Drops eh schon gelutscht, wie man in Norddeutschland sagt. Es ist eher alles schon erledigt, wir müssen uns nicht mehr reinhängen, die Schlacht ist schon geschlagen. Und ich glaube, das ist falsch. Es gibt einen Platz für uns in dieser Welt, es gibt eine Rolle für uns. Vielleicht ist sie nicht das, was wir gedacht haben, aber das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie die Tür zumachen können und sagen, hier, der Rest der Welt macht ihr eins und wir machen unseres. Und ich glaube wirklich, wir haben, jedes Land auf der Welt hat etwas beizutragen und wir auch. Aber dafür müssen wir halt, wie man auf Englisch sagt, die Socken hochziehen und jetzt mal dazu kommen, dass wir uns eine andere Geschichte erzählen, als die lautet, wir werden alle so alt. Also das ist ein Beispiel-Narrativ. Ich dachte, das wäre gut, dass wir alt werden. Wir wollten doch alle älter werden, oder? Warum ist das jetzt plötzlich ein Problem? Ja, dafür müssen wir halt Lösungen finden. Wir sind jetzt alle so alt, die Afrikaner sind alle so jung. China ist immer on the rise. Ja? Wohin eigentlich? Das ist doch kein Luftballon. Und wir sind in decline. Also die Wörter sind wahnsinnig wichtig. Wenn man mal genau hinschaut, mit welchen Wörtern man beschreibt, in welcher Situation wir sind, da muss man echt einen Alarm drauflegen und sagen, Achtung, das kann man auch anders erzählen.
Jetzt würde ich gerne. Ich würde den Höhenflug gerne ganz kurz unterbrechen. Ich komme gleich wieder zur Weltlösung zurück. Nee, du hattest eine kleine Perle auf diesen Tisch gelegt. Du sagtest, ich war in Saudi-Arabien und habe über Weltpolitik im Außenministerium. Wie ist das so, wenn man als kluge Majorsfrau aus Frankreich, Europa, westlicher Welt in Saudi-Arabien auftritt und mit denen auf Augenhöhe, ich nehme an, aber vielleicht ist das schon ein Vorurteil, im Wesentlichen mit Männern zu diskutieren. Mal 3 Minuten bitte, wie fühlt sich das so an?
Ja, cool.
Finden die das auch?
Ich glaube schon. Also sie haben sich somit nicht anmerken lassen, dass sie das jetzt nicht komisch finden. Ich glaube, also die Vorgeschichte ist auch, man muss wissen, dass bis Mohammed bin Salman Kronprinz wurde, oder bis zur Vision 2030, war es in Saudi-Arabien so, dass unverheiratete Frauen unter 42 nur mit einem männlichen, Aufpasser, genau, ins Land durften. Wo ich immer gefragt habe, wieso, was ist passiert nach 42, dass man das dann nicht mehr braucht? und ich wurde damals auch schon eingeladen und sollte dann, mein Chef hatte gesagt, hier, ich unterschreibe einfach, ich bin dann ein Aufpasser. Und ich habe gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Also, du bist nur formal. Mein Arzt wäre und wir würden in ein Land fahren, in dem es noch Sklaverei gibt, würdest du auch nicht sagen, unterschreib hier das Dokument, du bist nur formal mein Sklave, aber nicht mehr. Und dann bin ich nicht hingefahren und dann bin ich jetzt eben letztes Jahr hingefahren und da war ich dann 45, also auch nach den alten Regeln hätte ich dann noch reingedurft. Aber ich muss dir sagen, ich war echt überrascht. Ich hatte sehr viele Vorurteile gegenüber Saudi-Arabien und also erstens jetzt im persönlichen Austausch, es war nie ein Problem. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die denken, die sollte hier eigentlich nicht sein. Auch Hände geschüttelt und alles. Und ich hatte auch nie, ich war nie verschleiert, das muss man auch nicht mehr. Also ich war natürlich konservativ angezogen, so wie jetzt ungefähr, nur ein bisschen schicker, aber kein Schleier. Und dann habe ich mir gedacht, ich will auch einen Tag haben, wo ich mal nicht offizielle Termine wahrnehme und habe wirklich auf Twitter gestellt, ich suche eine weibliche Person, die mir Riad zeigen kann. Und dann hat sich auch eine gemeldet und also die hat in einem Tag alle meine Vorurteile kaputt gemacht. Die war komplett verschleiert, die ist auch nicht selber Auto gefahren. Die war aber, wie alt war sie, 35, unverheiratet, hat ein Start-up gegründet, also eine App, wo man, weil sie gesagt hat, die Leute verstehen Saudi-Arabien nicht, sie kennen unser Land nicht, also will ich, dass Touristen, die nach Riad kommen, können private Sachen buchen, wie kochen mit der saudischen Mama, in die Wüste fahren, Falkenjagd mit dem saudischen Papa und so. Diese App hat sie gegründet, ganz alleine, mit einem Zuschuss der Regierung und aber gleichzeitig, und hat auch zu mir gesagt, also heiraten, ich bin doch nicht blöd, ich will doch nicht die Wäsche von irgendjemandem machen, ich habe mein Business, aber gleichzeitig halt so angezogen und fährt auch nicht Auto. Und in meinem Kopf habe ich gedacht, ach so, also das geht auch. Und ich glaube, das ist dann das Schöne, wenn man in andere Länder fährt, dass man einfach so seine eigenen Vorurteile mal begegnet und auseinandernehmen kann. Ich habe mich da echt wirklich wohlgefühlt, ich fand es überhaupt nicht komisch, aber ich glaube, weißt du, deswegen... Ich glaube, jetzt spreche ich nur für Frauen, das ist jetzt anmaßend, ich kenne wirklich nicht alle Frauen auf dieser Welt, aber jetzt für mich, andere Frauen zu ermutigen, sich nicht von diesem Vorurteil ablenken zu lassen. Ich hätte ja sagen können, ich fahre nicht nach Saudi-Arabien, weil da sind die ja so und so. Aber stattdessen bin ich hingefahren und habe entdeckt, nee, die sind gar nicht so. Das war jetzt echt eine gute Erfahrung. Das ist jetzt nur meine einzelne Erfahrung, aber es war eine gute Erfahrung. Man muss sich auch die Gelegenheit geben, diese Vorurteile auszubügeln.
Danke, das hat sich gelohnt, die Perle da Zurück zur Weltlage. Felix, hat denn China eine Vorstellung von einer Zeit nach der Weltunordnung? Und was soll diese neue Weltordnung, in der China entscheidend mitbestimmt, denn sein?
Also China hat eine Vorstellung und das ist, die wird von dem derzeitigen chinesischen Staatspräsidenten auch immer wieder formuliert, 2049 die größte, mächtigste und wirtschaftlich und technologisch stärkste Macht der Welt zu sein. Das ist einerseits viel und hat auch hohe Bedeutung, weil China hat nicht, aber vor allem auch durch den Kommunismus mit den Fünfjahresplänen und so weiter, haben die zig Pläne, die haben halt eben 10 Pläne bis 2049 und man muss sagen, diese Pläne werden auch in der Vergangenheit, die wurden bei weitem nicht immer alle erfüllt, aber die haben schon eine gewisse Funktion, nämlich die schaffen eine Orientierung, nicht nur für die KP-Angehörigen, sondern für das ganze Land, doch einige bestimmte Dinge, vielleicht auch, man könnte es auch positiv fassen, Visionen zu formulieren, die eine gewisse Orientierung geben. Und wenn man sich anguckt, dass China 2015 formuliert hatte, bis Ende 2030 zumindest in den Schlüsseltechnologien, 40 Schlüsseltechnologien,
40
an der Weltspitze stehen zu wollen.
Ich wüsste gar nicht, was 40 Schlüsseltechnologien sind.
Ach, das haben sie auch ganz detailliert aufgedröselt. Das reicht von irgendwie Weltraumforschung über Biotechnologie. Das ist sehr, sehr vielschichtig, aber tatsächlich, wenn man sich diese Liste anguckt, in knapp der Hälfte haben sie das bereits erreicht. Es ist kein Garant, dass es in allen Bereichen auch schaffen werden, weil es gibt ein paar wichtige Technologien, wie bei der Halbleiterindustrie oder so weiter, wo sie das eben noch nicht erreicht haben und ob sie es bis 2030 schaffen werden. Aber es gibt Orientierung. Und das ist sicherlich auch eine Stärke von China, auch wenn sie nicht unbedingt immer alle Ziele oder bei weitem nicht immer alle Ziele erreicht werden. Und einige dieser Ziele sind natürlich auch hanebüchen, beziehungsweise da fragt man sich schon irgendwie, wie soll die Welt funktionieren, wenn jedes Land das so machen würde oder formulieren würde, das würde nicht gut gehen. Zugleich muss man sagen, also da werden solche Visionen oder Ziele formuliert und andererseits, und das ist in der Mentalität der Chinesen, ist vieles Trial and Error.
Also man probiert was aus und was nicht klappt, das lässt man wieder fallen, dann probiert man was Neues aus. Und zugleich ist das aber auch eine Strategie, die letztendlich, wenn man zurückgehen möchte, kann man sagen, die ist 2500 Jahre alt. Wir reden ja zum Beispiel auch, du warst jetzt ja auch in Taiwan, wir denken immer in so Dimensionen, da würde ich sagen, das ist immer so vergleichbar mit so einem Schachspiel. Wir denken immer an Angriff, Defensive, Offensive und so weiter, wie schalte ich den Gegner aus und so weiter. Diese 2500 Jahre alte Strategie, die geht auf einen Militärstrategen Sun Tzu zurück, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Vielleicht, ich weiß nicht, wer hier der Anwesenden das Spiel Go kennt, auf Chinesisch Weiqi. Also so ein eine bisschen Hand. Vergleich.
Zwei Hände, drei, wird drei,
immer,
vier,
da werden immer so ein bisschen Parallelen gezogen zu Schach. Es ist sehr viel schwieriger, die Regeln sind gar nicht so schwer, aber sehr viel schwieriger. Aber was es vor allem auch unterscheidet, ist Go oder diese Strategie, die um den Gegner irgendwie fertig zu machen, ist nicht immer so direkter Angriff, sondern es ist einkreisen, Grenzen verschieben, Lücken füllen. Und wenn wir zum Beispiel an Taiwan denken, wir denken dann immer Dimension. Was ist, wenn China Taiwan militärisch angreift? Dann müssen wir aber reagieren. Ja, das ist eine Option in China, aber das ist eigentlich nicht die Option, die man bevorzugt, weil man weiß, ein direkter militärischer Angriff, wo womöglich dann die Amerikaner dann mit einbezogen werden und so weiter und das ist kostspielig, das kostet viele Menschenleben, das schadet nur allen. Das ist eine Option, die man eigentlich am wenigsten möchte. Als Drohpotenzial ja, aber nicht als wirklich, das will man vollziehen. Sondern die Strategie ist eine andere. Und das passiert jetzt laufend, nämlich Grenzen verschieben, tägliche Militärübungen, auch wer dann jetzt Taiwan besuchen darf und wer nicht und so weiter, Lücken füllen und so weiter, dann aber auch wieder einbinden, wirtschaftlich einbinden. Viele Taiwaner sind sehr, also die Mehrheit gerade nicht, aber ein Teil der einflussreichen Taiwaner sind für eine Annäherung mit China, weil die da blendende Geschäftsbeziehungen mit China pflegen und so weiter. Das ist auch, also Zuckerbrot und Peitsche kennen wir auch, das macht China ganz massiv und das macht China nicht nur mit Taiwan, das macht China weltweit. Wenn man sich anguckt, Afrika. China ist dann in dem Moment nach Afrika gegangen und aktiv geworden, als die Europäer und der Westen gesagt hat, Afrika ist a lost continent, hoffnungslos. Das sehen wir jetzt, wir erwähnen schon Russland, Ukraine und so weiter, auch all diese Lücken, die der Westen hinterlässt, da geht China rein. Das macht China mit der Seidenstraßeninitiative. Das heißt nicht, dass die überall erfolgreich sind, überhaupt nicht. Das schafft auch viele neue Probleme und so weiter, Schuldenprobleme und Zuverlässigkeit und Ärger auch über chinesische Arbeitgeber und so weiter. Aber nichtsdestotrotz darf man nicht unterschätzen, sie gehen so vor. Das ist vielleicht auch nicht eine von oben verordnete Strategie, die denen alle folgen müssen, sondern das ist vielleicht auch so ein bisschen in der Art und Weise in der Denke eines jeden Chinesen so vorzugehen. Und auch darauf haben wir häufig keine Antworten. Die Amerikaner vielleicht schon, diese Einkreisungsstrategie oder sowas, das haben die Amerikaner erkannt und sie versuchen das jetzt ja im Indopazifik selbst, indem sie so eine Achse Japan, Südkorea, Taiwan, Philippinen, Vietnam runter, da China versuchen einzukreisen und China versucht da auch dagegen da auszubrechen. Aber wir reden immer davon, wir müssen reagieren, wenn Worst-Case-Szenario. Nee, aber wir müssten eigentlich jetzt schon ganz viele Zeichen setzen. Ich finde diese Fregatten, die jetzt in den letzten Tagen da durch die Straße von Formosa gegangen sind, das sind schon ein Schritt, weil das ist genau die Sprache, die China versteht. Was das jetzt konkret diplomatisch heißt, so muss man sehen. Aber das ist dieses Grenzen verschieben, auch ein bisschen Ring und so weiter. Interessant ist, wie ein Go-Spiel endet. Eben nicht Schachmatt, sondern es ist der sich beengt fühlt oder bedrängt fühlt oder eigentlich auf der Verliererseite ist, der sagt dann irgendwann, okay, ich glaube, ich muss mich geschlagen geben, so eingekreist, so angelehnt und der Sieger willigt dem dann zu. So, und ja, also die Geschichte ist noch nicht zu Ende, natürlich, und wir sind noch mitten in diesem Go-Spiel und das ist auch das Gute dran, aber ich glaube, es macht Sinn, diese Denke zumindest aufzugreifen und vielleicht dann auch gewisse Handlungsstrategien daraus abzuleiten, dass es eben nicht nur darum geht, ein Worst-Case-Szenario, wenn es kurz vorm Schachmatt ist oder sowas, Szenarien zu entwickeln und zu reagieren, sondern dass man all diese Schritte vorher, die China schon versucht hat, diese Spielzüge
Wege zu ziehen, dass man da auch mit gewissen Spielzügen gegenreagiert, weil das ist die Sprache, die China versteht.
Wir machen ja auch, wir haben ja auch Programme, also nicht nur China. Bis 2049, wegen der Revolution, ne? 2049.
100 Jahre KP.
100 Jahre KP soll China Weltmacht werden. Wir haben auch einen Plan, dass wir 2035 die Verbrennermotoren abgeschaltet. Von diesem Plan hört man hauptsächlich deshalb, weil sich ständig politisch über diesen Plan, der beschlossen ist, gestritten wird. Vielleicht sollten wir lernen, Pläne auch einzuhalten und dann zu sagen, jetzt ist es so und wir ziehen das jetzt auch durch. China wird uns sicher die notwendigen Autos liefern, die das dann möglich machen. Nein, jetzt mal ganz ernsthaft, was wäre eine sinnvolle westliche Reaktion, insbesondere jetzt auch wir in unserem deutschsprachigen Raum hier, ein wichtiger Teil Europas. Was sollte unsere Reaktion sein auf Chinas Vorgehen im Moment?
Ich habe das ja gestern im Vorgespräch schon geschildert. Also ich war
neun
Jahre China-Korrespondent für deutsche und auch für eine österreichische Zeitung, nämlich die Presse. Und die Highlights waren immer die Besuche, die sehr häufig waren, nämlich der deutschen Bundeskanzlerin in China, Frau Merkel. Zumindest die ersten Male, da gab es dann immer Hintergrundgespräche für uns Journalisten gezielt, die dort vor Ort waren, für die deutschsprachigen Journalisten. Und dann hat nicht die mitgereisten Hauptstadtjournalisten, die vor allem an deutscher Innenpolitik Interesse hatten, so in den Vordergrund gerückt, sondern wir durften vorne sitzen und Fragen stellen. Und sie hatte lebhaftes Interesse, auch mit uns über die Weltlage zu diskutieren. Und ich fand sie deswegen so also absolute Highlights, weil ich das Gefühl hatte, oh wow, wir haben hier eine deutsche Bundeskanzlerin, die so klug analytisch ist und so viele Dinge versteht und sich auch interessiert, auch für die unterschiedlichen Denkweisen der Weltmächte. Und ich war dann immer verwundert und da dachte immer, dann muss doch irgendwann der große Wurf kommen. Sie hat das ja alles verstanden, all dieses und auch viel langfristiger, als wie das in der aktuellen Politik erscheint, wohin was wie steuert. Und es kam halt nichts. Und ich dachte, irgendwann am Ende ihrer Amtszeit, vielleicht kommt da nochmal irgendwie der Grund. Vielleicht kommt er jetzt in ihrem Buch, das im November erscheint. Ich weiß es nicht.
Also, das heißt, das blickt hauptsächlich zurück.
Okay, aber was ich mir immer in dem Moment dann gewünscht habe, eine Europa-Rede der deutschen Bundeskanzlerin, wo sieht sie Europa 2025, 2030, von mir aus 2049? Und dann gibt es immer ja die Frage, irgendwie können das Demokratien nicht, wenn sie nur in 4-Jahres-Zyklen denken oder DAX-Unternehmen das nicht können, weil sie immer in ihren Zyklen und so weiter denken und so weiter. Ich würde sagen, nein, das ist nicht eine Eigenschaft einer Diktatur, sondern das könnten Demokratien durchaus. Also, und ich glaube, das hat es auch immer wieder mal gegeben. Also es gab, glaube ich, auch Bundeskanzler, Staatspräsidenten, Regierungschefs, Regierungschefin, die durchaus auch Visionen formuliert haben. Es ist so ein bisschen nur so im politischen Alltagsbetrieb so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, ist mein Eindruck. Und ich glaube, egal ob man es jetzt komplett erfüllt oder nicht, und ich glaube, eine gewisse Flexibilität muss man natürlich auch walten lassen, auch mit Blick auf Verbrenner oder Elektromotoren oder so. Ich glaube schon, es ist sinnvoll, jetzt gewisse Trends dann doch auch vorzugeben und so zu sagen, okay, da halten wir fest, auch einen langen Atem zu haben. Man kann aber natürlich auch revidieren, aber eine Vision zu formulieren, wohin man will, was man eigentlich als Land, als Kontinent, als Welt eigentlich wohin möchte, ich glaube, das würde auch hiesigen Gesellschaften total gut tun und vielleicht auch
uns das weniger die Frau, in die Zukunft die ihr Leben damit verbringt, weitsichtige Pläne zu entwerfen.
Darf ich da kurz daran anschließen, weil also wenn wir jetzt ganz kurz in die Geschichte zurückgehen, das politische Modell, was die Zukunft überhaupt als für den Menschen zugänglich macht, für den gemeinen Bürger, ist die Demokratie. Also es ist die französische Revolution, es ist die amerikanische Revolution, die sagt, die Zukunft gehört euch. Also ihr dürft sie mitgestalten, sie ist nicht einfach von Gott vorgegeben oder dem König, der auch von Gott vorgegeben ist, sondern ihr definiert das. Das heißt, per Definition ist die Demokratie das zukunftsorientierte Modell im Sinne von Zukunft als ein Raum, den wir mitentscheiden. Und genau wie Felix, wie du gerade gesagt hast, natürlich sind Demokratien dazu in der Lage. Alles, was wir hier heute haben, ist das Ergebnis von Vorfahren, die gesagt haben, das machen wir jetzt. Und wir haben es aber irgendwann, sind wir in irgendeine Trägheit verfallen. Also Merkel, für mich sind die Merkel-Jahre ja, wählen wir halt das, damit alles so bleibt, wie es ist. Ja? Und was ist das Alleinstellungsmerkmal der Zukunft? Ist ja, dass es eben nicht so bleibt, wie es ist, sondern dass es besser wird im Idealfall. Und das fehlt, und da sieht man aber zum Beispiel, also in Spanien, ich habe es auch schon andernorts erzählt, Spanien, Sanchez, der Premierminister, hat vor 2 Jahren ein Riesenprojekt in Gang gesetzt, das hieß España 2050, Dos Mil, kann so schlecht Spanisch, aber, und da sind die durchs ganze Land gefahren und haben Unternehmen befragt, Zivilgesellschaft, was für ein Spanien wollt ihr im Jahr 2050? Und dann haben die einen riesen Bericht rausgeschrieben und dann sind die mit dem Bericht nochmal durch ganz Spanien gefahren und dann nochmal drüber diskutiert. Ja. Dieser Bericht, egal ob Sanchez an der Macht ist oder nicht, dieser Bericht wird Langzeit, wird Beine haben, ja, wird weit laufen, weil er so fasst zusammen, was die Spanier sich von der Zukunft wünschen. In Österreich, in Deutschland, da fragt man nicht, was wollt ihr von der Zukunft, sondern nur, Achtung, das und das und das wollen wir alles nicht. Es ist eine Negativzukunft, die ganze Zeit formuliert wird. Also wir wollen nicht, wir wollen kein Unwetter, wir wollen keine Arbeitslosigkeit, wir wollen kein KI. Eine negative Zukunft motiviert aber überhaupt nicht. Also was macht Lust auf Zukunft, ist eine Vision. Und ich muss immer sagen, auch wenn ich Helmut Schmidt echt mag, aber dieses, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen, das war noch nie so unmodern wie heute. Wir brauchen heute Visionen, weil es gibt niemanden, der eine hat. Jetzt in Europa, außer in der Welt, ist China tatsächlich das Land, was die meisten Visionen jetzt so auf den Tisch legt. Sind es dann die besten? Weiß ich nicht, aber wenn die Zukunft ein Jahrmarkt ist, wo Zukünfte quasi miteinander im Wettbewerb stehen, was bieten wir aktuell an?
Wir haben ja in unseren Demokratien jetzt Deutschland und Österreich, ganz bald in 14 Tagen Österreich, eine Wahl, die, fürchte ich, im Wesentlichen schon, die Meinungen sind schon festgelegt der Wähler und das wird exekutiert in 2 Wochen. In Deutschland in einem Jahr ungefähr Wahlen. Was ich selten erlebe, ist, dass Menschen auf Wahlversammlungen kommen dann die Mieten, die Schulen, die Migration, diese Themen kommen alle. Aber dass mal jemand gesagt wird, was hast du, Abgeordnete, Abgeordneter, eigentlich in den letzten 4 Jahren getan, um digitale Industrie nach vorne zu bringen, aber gleichzeitig uns vor den negativen Folgen zu schützen? Oder was ist deine Vision für das Europa in 2015? Was ist deine Vision für den Aufstieg Chinas? Und was hast du konkret dazu gemacht in den letzten 4 Jahren? Ich glaube nicht, dass die sich von ihren Bürgern im Moment angestachelt fühlen, sich um diese langfristigen Fragen zu kümmern.
Also ich glaube, was schon aktuell, also du weißt, dass ich ein echtes Problem habe mit diesem so schlimm wie jetzt war es noch nie, aber tatsächlich ist es so, dass wir haben, was in den 70er Jahren schon mal vorgekommen ist, ein Future Shock. Was heißt das, wenn zu viel Veränderung, fundamentale Veränderungen gleichzeitig passieren. Ne? Und das haben wir jetzt gerade. Wir haben es eben, der Arbeitsmarkt verändert sich durch KI, wir haben es geopolitisch, wir haben es Klimawandel sowieso, wir haben aber auch soziale Normen, die sich verändern. Ja? Die Tatsache, dass nicht mehr
darf
so klar ist.
Darf ich mal schnell
ist,
was ja? fragen? Wer hier im Raum hat das Gefühl, Stand heute, Samstag, dass sich sein Arbeitsplatz durch KI fundamental schon verändert im Moment? Jetzt gerade, nicht in Zukunft, sondern jetzt. Wer würde das sagen? Das sind was? 5%?
Ja, ich bin so kurzsichtig.
Ja. sehr, sehr wenig. Ich glaube, dass das eine Fehleinschätzung ist. Ich glaube, dass der größte Teil es nur noch nicht gemerkt hat.
Das kann sein, aber ich glaube, dass darüber reden macht ja trotzdem Angst.
Ja, und deswegen macht es Angst, weil man eben sich damit noch nicht richtig, man weiß es nicht genau, irgendwie wird es sich ändern und im Moment weiß ich, kann ich meine Familie ernähren, alles gut. Also Veränderung ist im Prinzip gefährlich.
Genau, und der Mensch mag Veränderung nicht. Er ist übrigens sehr gut da drin, aber er mag sie nicht. Und wenn jetzt so viele Veränderungen auf einmal kommen, dann kreiert das eine Angst. Und dann kommen halt bestimmte Parteien her und sagen, mach dir keine Sorgen, wähl mich, dann bleibt alles so, wie es ist. Oder noch besser, wir gehen zurück in die Vergangenheit. Also hier Trump mit Make America Great Again, das ist ja nur so ein Beispiel. Aber so dieses zurück in die Vergangenheit gehen, die Nostalgie als so der Ort, wo alles noch sicher ist, das ist ein relativ normaler Impuls, glaube ich, in so einer Situation. Aber es ist trotzdem falsch. Weil die Zukunft kommt ja trotzdem. Die Frage ist nur, gestaltet man sie mit? Und da sehe ich halt bestimmte politische Parteien, von denen ich mir wünsche, jetzt, ich rede jetzt von Deutschland, aber auch in Frankreich, wo ich mir wünsche, dass sie da was dazu sagen. Ja, wie geht man um mit dieser Zukunftsangst? Die machen das halt nicht. Und das vielleicht, weil das Rezept einfach Kontinuität anbieten, bisher gut funktioniert hat. Und jetzt fängt irgendwie das Ding an zu kippen. Oder vielleicht, weil sie auch es nicht wissen. Aber da gibt es ein Vakuum, das kann man füllen, das muss man auch füllen.
Das heißt, ich würde jetzt gerne dieses Kapitel, das am Anfang immer jetzt noch Krieg und Frieden sehr war, mit einer anderen, nach diesem Appell, mit einer anderen Fragestellung, die konkret ist, noch abschließen, die mich beschäftigt. Und das hat viel mit China zu tun. Wir erleben ja immer wieder, das war 2014 so, das war 2022, dass es jedes Mal, wenn kriegerisch irgendwas Schlimmes in der Welt passiert, das Erste, was beschlossen wird, sind Sanktionen. Dann kommen die Sanktionen und die Industrie, die betroffen ist, jault, die Arbeitnehmer, die davon betroffen sind, unter Umständen von Sanktionen, schimpfen auch und sagen, wir müssen das jetzt ausbaden. Und es ist politisch nicht sehr populär, trotzdem wird es akzeptiert, weil bis jetzt Sanktionen immer noch sozusagen besser waren als Krieg. Man versucht den anderen auf das zurückzuführen, was man von ihm will, in dem Fall Russland, raus aus der Ukraine, indem man ganz brutal sanktioniert. Blöd, will man nicht, aber besser als Krieg. So. Und jetzt durch das Eingreifen von China und anderen Mächten wie Nordkorea und Iran, hat dieses Werkzeug in Russland bis jetzt überhaupt nicht funktioniert. Im Gegenteil, es gibt Rechnungen, die sagen, Putin profitiert wirtschaftlich von diesen Sanktionen. Heißt das, dieses zweitschlimmste Mittel, auf andere einzuwirken, Sanktionen, ist perdu, weil Iran und China vor allem das durchkreuzt haben? Das heißt, wir werden öfter zu Kriegen und militärischen Maßnahmen greifen oder aufgeben müssen, eins von beiden, weil Sanktionen nicht mehr funktionieren. Ich frage den Wirtschaftsjournalisten.
Also nein, ich halte Sanktionen schon für ein geeignetes Mittel, vor allem als ein politisches Mittel, überhaupt Verhandlungsbasis wieder zu schaffen oder
Druck auszuüben. Hat aber diesmal nicht geklappt.
Naja, wenn man denkt, dass man jetzt einen ganzen Staat oder Russland da in den Bankrott führt, das hat nicht funktioniert und das wird auch nicht mehr funktionieren. Also aus den Gründen, dass China da einspringen wird. Und trotzdem ist es ja schmerzhaft. Also es ruiniert Russland nicht. Vielleicht, wenn man mit der Denke an diese Sanktionen aus westlicher Sicht rangegangen ist, dann war das ein Irrtum. Aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt völlig unnütz ist, weil damit zum einen man setzt politische Zeichen, zum anderen man schafft vielleicht, ist jetzt immer die Frage, wie gewichtet man die Sanktionen als Teil eines Verhandlungsspielraums, wann auch immer die stattfinden, diese Verhandlungen. Aber zum Beispiel mit China, auf China bezogen, also es gibt jetzt ja auch diesen Streit, den Zollstreit zum Beispiel um chinesische E-Auto-Importe, die jetzt ja nach Europa in großer Zahl drohen. Da reagiert man ja auch oder will die EU-Kommission mit Strafzöllen reagieren, weil China natürlich auch nachweislich, sie bauen zwar technologisch gute Autos, ohne funktionierende Technik würde das nicht funktionieren, aber natürlich, weil der chinesische Staat die auch massiv staatlich subventioniert und gewaltige Überkapazitäten gesorgt hat. Und dann gibt es jetzt natürlich Kritik, vor allem in Deutschland, auch von den deutschen Autobauern, die immer befürchten, das wird ja nur Gegenmaßnahmen und so weiter, das schadet unseren Geschäften. Ich halte diese Strafzölle für richtig, wie die EU-Kommission das verhängt hat, weil man muss ja überhaupt mal Verhandlungsmasse schaffen. Ich finde auch anders als die Amerikaner, die jetzt per se 100% auf alles, was aus China kommt, an E-Autos verhängt hat, wo wirklich das sehr absolut ist und wo die Amerikaner auch nochmal einen viel konfrontativen Ansatz im Umgang mit China pflegen, finde ich, sind die Strafzölle sogar recht gemäßigt. Also sie ermöglichen ja auch zu verhandeln. Und das ist ja genau das Richtige. Und ich glaube, so muss man Sanktionen auch auch begreifen. Also, dass man Sanktionen verhängt, sind vielleicht nicht mehr die Allerweltsmittel oder nicht die völligen oder die, voll, also die volle Wirkung erzielen, aber sie sind Teil des Ganzen, um mit anderen Staaten in irgendeiner Weise in Verhandlung zu treten. Und insofern halte ich für Sanktionen auch weiterhin für ein geeignetes Instrument.
Das heißt, China ist beeinflussbar, auch von einem kleinen Partner wie Europa?
Natürlich. Also so klein ist Europa auch als Partner nicht. Das muss man auch nochmal betonen. Also China, momentan erleben wir ja auch geradezu eine Schamoffensive wieder von chinesischer Seite gegenüber den Europäern, nicht gegenüber den Amerikanern. Weil sie wissen, man kann jetzt nicht alle beiden großen, wichtigen Wirtschaftsregionen gegen sich haben, nämlich Nordamerika und Europa. Also Europa hat da viel Spielraum. Das ist, finde ich, auch manchmal ein bisschen das Problem. Gerade die Deutschen und die Österreicher, sorry, dass ich das sage, sind wirklich Weltmeister darin. Wenn es gut läuft, dann tritt man gerne auch als Verhandlungspartner und so weiter auf. Wenn es schlecht läuft, dann versteckt man sich gerne hinter. Also die Deutschen gerne immer hinter Brüssel, die Österreicher dann gerne hinter den Deutschen und sagen dann immer, wir sind ja nur ein kleines, unbedeutendes Land. Wenn man sich dann immer anguckt, in China, in Peking, ich habe da auch in der Nähe vom Botschaftsviertel gewohnt, interessanterweise war es immer so, wenn die Chinesen ein Problem, ein Anliegen hatten, dann sind sie eben nicht zur EU-Vertretung gegangen, die direkt neben der deutschen Botschaft war, sondern direkt zur deutschen Botschaft, weil sie natürlich wissen, oder zur französischen Botschaft, weil sie natürlich wissen, das sind die, die letztendlich dann auch wichtige Entscheidungen nicht unbedingt vorgeben, aber da zumindest die Richtung vorgeben, und viele andere, die EU oder die anderen EU-Länder, die folgen dem. Also häufig macht sich Berlin, Paris, aber teilweise auch Brüssel insgesamt kleiner, als sie sind. Und das ist natürlich aus chinesischer Sicht immer auch ein Zeichen der Schwäche. Also ich glaube, mit China muss man hart verhandeln, weil genau das ist die Sprache, die China auch versteht. Die Chinesen tun das ja auch.
Haben wir als Europäer tatsächlich eine eigenständige Chance in China, oder müssen wir nicht tatsächlich immer den Schulterschluss mit dem großen Amerika suchen und nur dann erzielen wir Wirkung?
Also ich glaube, zumindest Deutschland steht schon vor einer grundlegenden Entscheidung. Also das, was bisher war, nämlich günstig Gas aus Russland, viel Handel mit China und die Verteidigung den Amerikanern überlassen, das funktioniert nicht mehr. Das hat 3 Jahrzehnte gut funktioniert. Davon hat jeder einzelne Deutsche sicherlich auch massiv von profitiert in Form von Wohlstand und Sicherheit. Das wird es nicht mehr geben. Die Amerikaner geben ja auch ganz klar, sagen, ihr müsst euch entscheiden, wenn es hart auf hart kommt, auf welcher Seite werdet ihr eigentlich stehen. Und es ist natürlich klar, dass, wenn es hart auf hart kommt, auf welcher Seite die Europäer stehen werden, nämlich auf den Amerikanern, nicht zuletzt wegen der Verteidigung, sondern auch, weil man auch viel mehr gemeinsame Werte teilt. Nichtsdestotrotz können wir natürlich auch momentan sowieso nicht, aber auch in Zukunft nicht, jetzt nur weil man immer mehr Probleme mit China hat und China immer mächtiger ist, China wieder von der Weltkarte streichen und für unbedeutsam erklären, wie es mal an Ende der 70er Jahre noch der Fall war. Nein, dafür ist China ein zu großer Player, zu wichtig. Weil wir auch eben noch mal auch über Werte gesprochen haben. Also Deutschland hat ja eine grüne Außenministerin, die mit einer wertebasierten Außenpolitik ins Amt gegangen ist, und ihr Anliegen und Ansinnen, das finde ich total gut und richtig und freue mich auch darüber, dass Deutschland eine solche Außenministerin hat. Aber jetzt nach Peking zu gehen und ihren chinesischen Amtskollegen da in der Öffentlichkeit zu beschimpfen, was China alles falsch macht und in Menschenrechten und so weiter, das funktioniert leider nicht mehr. Also es gab durchaus Zeiten, wo mal China sich durchaus auch die KP sich mit Interesse angehört haben, wie regelt ihr das als Rechtsstaat, wie Umgang mit Zivilgesellschaft und so weiter. Diese Zeiten sind unter Xi Jinping vorbei. Also das interessiert den überhaupt nicht mehr, seine KP-Führung. So funktioniert das nicht. Nichtsdestotrotz halte ich den Ansatz von Frau Baerbock dennoch für richtig. Ich glaube nur, man musste anders vorgehen. Und da sind wir doch auch wieder, so homogen sind diese autoritären Staaten natürlich auch nicht. Also auch China ist inzwischen ein vielfältiges, pluralistisches Land, wo Progressive es momentan sehr, sehr schwer haben, aber die natürlich vorhanden sind. Wie viele Millionen Menschen, Chinesinnen und Chinesen, haben in den letzten 20 Jahren entweder in Europa studiert, in den USA studiert oder sonst irgendwo die Welt kennengelernt, durchaus Werte, demokratische Werte, Menschenrechte und so weiter auch zu kennen und zu schätzen gelernt und die das auch weiterhin nach China wieder zurücktragen. Die haben es momentan unter so einem Diktator wie Xi Jinping schwer, sie sind aber nicht weg. Und ich glaube, wenn wertegeleitete Politik, Außenpolitik, und das halte ich für wichtig, und das ist letztendlich auch eine Softpower, nicht zuletzt der Europäer, auch nochmal viel mehr als der Amerikaner, dann funktioniert das, indem man, weiß ich nicht, Vorbild ist, weiter darüber redet, weiter den Austausch auf zivilgesellschaftlicher, auf akademischer Ebene und so weiter sucht, all das, was möglich ist, auch zu nutzen. Also wenn es jetzt schwer mit China wird oder auch mit vielen anderen Staaten, auch ehrlich gesagt mit Russland, dann kann nicht die Konsequenz heißen, weniger China oder weniger Russland, sondern mehr China, mehr Russland. Also sprich mehr im Sinne von Austausch und alles, was halt in irgendeiner Weise möglich ist, halt eben im Zweifel dann, wenn es momentan nichts anderes geht, nur auf wirtschaftlicher oder zivilgesellschaftlicher Ebene. Aber das ist ja auch eine Langfriststrategie. Ein Xi Jinping wird nicht ewig leben und ein Putin auch nicht. Und dann kann man nur hoffen, dass dann wieder solche Kräfte wieder stärker ihr Land oder ihre Gesellschaft mitgestalten können. Und darauf sollten wir jetzt schon setzen.
Ja, mir ist da was unbedingt. Ich bin immer mal wieder in China gewesen, aber ich bin ganz sicher kein China-Experte. Deswegen ist es schön, dass du da bist. Aber mir ist etwas aufgefallen an der Fudan-Universität in Shanghai. Habe ich mit Studenten gesprochen auf diesem herrlichen Campus, wo eine sehr hemdsärmelige, Harvard-ähnliche Atmosphäre herrschte. Und ein Rockstar von Politikwissenschaftler, der dort, ein Professor Chang Weiwei, der auch Bestsellerautor in China ist, hat dort so sein Seminar im Rasen versammelt für uns. Wir haben da mit den Studenten geredet und das gedreht. Und da waren hauptsächlich jetzt grundsätzlich in seinem Seminar sind Studenten, die, wie du sagst, zum Teil in Europa, übrigens auch in Deutschland, in der Schweiz, in England, in Frankreich, viele natürlich in Amerika waren. Und von denen saßen jetzt ein Dutzend, das zufällig, es waren gerade Semesterferien, die da gerade zufällig in Town waren, setzen sich mit uns zusammen und haben erklärt, was sie alles schön fanden in Texas und in Bayern und so weiter. Und sind doch, und das war früher nicht so, vor allen Dingen nicht in Kalifornien, sind die meistens hängen geblieben. Aber jetzt kamen die alle zurück und sagten, ich hätte ohne weiteres bei Microsoft anfangen können oder sonst irgendwo bei den großen Zukunftsunternehmen. Ich bin aber lieber hierher zurückgekommen, mache mein Studium hier fertig und werde hier arbeiten. Warum? Es ist besser in China, sagten sie. Ich habe mehr Chancen, mehr Möglichkeiten, dynamischeres Wachstum. Es ist eine freiere Gesellschaft in vieler Hinsicht und Vorurteile gegen uns Chinesen, die wir immer noch spüren, vor allen Dingen in Amerika, dieses Superioritätsgefühl, dass die Gastgeber da immer ausgeströmt haben, so nett sie auch waren, aber sie haben uns spüren lassen, dass wir doch die sind, die noch hinterher sind. Das haben wir jetzt los und deswegen wollen wir hier sein. Ja, sage ich, und was ist mit Dingen wie Freiheit, wie Bürgerfreiheit, individuelle Freiheitsrechte? Und sagten die, die haben wir auch. Natürlich, wir haben ganz andere Freiheitsrechte hier. Die Gesellschaft als solche hat das Recht, sich im Rahmen der Partei, die ja auch Vertretung des Volkes ist, zu entfalten. Das sind die Freiheiten. Und viele von den Freiheiten, die ihr habt, dass ihr Schilder irgendwie durch Washington oder Berlin tragen könnt, Merkel muss weg und so, das sind Freiheiten, auf die legen wir keinen Wert. Hier sind wir frei von Kriminalität. Wir können uns jeder Tages- und Nachtzeit in unserer Stadt bewegen. Wir sind frei in unserer Zukunftsauswahl. Die Wirtschaft boomt. Das war damals, das ist jetzt 5, 6 Jahre her, da war das noch so. Und das war für mich sehr überraschend zu hören, dieses unglaubliche Selbstbewusstsein. Und das kombiniert sich mit was anderem, was ich jetzt von mehreren höre, die aus Shanghai zurückkommen, aus China zurückkommen, die sagen, es hat sich grundsätzlich geändert. Erstens, dass die Leute dem Westen gegenüber verschlossener sind. Die finden, dass wir unfair mit China umgehen und die sich auf die chinesische Seite schlagen, das ist eines. Und das andere, was uns aufgefallen ist, ist, dass die Leute machen das Maul auf. In einer Art und Weise, die es früher nicht gab. Du gehst irgendwo, kaufst dir eine Limonade oder so und der Kioskhändler sagt dir, ja, kostet jetzt auch wieder mehr, aber unsere Regierung kriegt es halt nicht mehr auf die Reihe. Wir haben eine Führung, die keine Ahnung hat, wie die Welt funktioniert. Also solche Sachen, die man früher nie gehört hat, hört man jetzt in China. Was sagt uns das? Erstens sind das Anekdoten, die du nicht verstehst und sagst, das ist Quatsch, da erzählt dir jemand Unsinn. Oder ist da was im Gange, was wir in Deutschland gelernt haben, dass ein autoritäres System manchmal von innen ausgehöhlt ist und das spürt man an solchen Sachen dann, aber dann plötzlich spektakulär in sich zusammenbricht, weil nach außen die Fassade immer noch gehalten wurde. Aber Fassade allein kann nicht stehen.
Ich gehe erstmal auf den ersten Teil, nämlich von vor 5 Jahren auf. Genau diese Stimmung hatte ich in der Zeit auch erlebt. Also dass viele nach China zurückkehrten, die im Ausland studiert haben und da total in dieser euphorischen Stimmung war auch. Und mit der Wirtschaft lief es ja wirklich sehr lange, viele Jahre sehr, sehr gut. Und es waren ja nicht im Übrigen nicht nur Chinesen, es waren auch viele Europäer, nicht zuletzt viele Deutsche. Allein im Großraum Shanghai haben zeitweise 20.000 Deutsche dauerhaft gelebt und eine große Party gefeiert, weil die Geschäfte so gut liefen. Mir fällt aber in dem Zusammenhang immer so ein Gespräch zwischen Deng Xiaoping und Nixon Ende der 70er Jahre statt, wo Deng Xiaoping die Öffnungspolitik einleitete und dann ja auch schon die ersten chinesischen Studierenden ins Ausland schickte, vor allem in die USA, und Nixon ihn fragte, naja, ob er nicht die Befürchtung hat, wenn er die jetzt alle gehen lässt, dass die nie zurückkommen. Und er sagte, wir sind so viele, wenn nur 1% zurückkommt, reicht uns das an Know-how. Und das ist letztendlich dann ja tatsächlich passiert. Es sind wahnsinnig viele, gerade in den 80er Jahren, in die USA und so weiter gegangen. Die Chinatowns und so weiter füllten sich eben nicht nur mit Hongkong-Chinesen oder Taiwanern, sondern immer mehr auch von Leuten aus Festland. Zweite, dritte Generation wuchsen heran, die mit dem chinesischen Ursprungsland nicht mehr zu tun haben, mich inklusive und so weiter. Und man richtete sich damals in dem armen China noch darauf ein, dauerhaft das Land verlassen zu haben. Und dann kam dieser Boom und auch ich hatte dann plötzlich ein Interesse eher journalistischer Natur geweckt, aber trotzdem, wo ich gedacht habe, oh wow, ja, irgendwann in den Nullerjahren, China is the place to be, da will ich jetzt auch hin, darüber will ich berichten, und andere eben aus unternehmerischen oder wirtschaftlichen Gründen. Also das hat es gegeben. Was jetzt in diesen letzten 4 Jahren passiert hat, ist in China, die Pandemiejahre waren sehr hart in China. Die waren viel härter, als was wir hier erlebt haben. China hat eigentlich viele Lehren gezogen, einiges auch richtig gemacht, weil die vor 20 Jahren schon mal ein SARS-Virus hatten. Und gerade am Anfang hat China mit den ersten Lockdowns doch dem Rest der Welt wichtige Zeit verschafft, indem sie diese Region, die im Übrigen von Einwohnerzahl über 100 Millionen, die Provinz Hubei, da abgeriegelt hatte. Und dann waren es 3 Jahre dicht, dann war das Virus in China selbst weitgehend in Schach gehalten. Und dann kam aber doch eben die Omikron-Variante, die ansteckender war, milder war, und vor allem, und das sind natürlich handfeste Fehler des chinesischen Staatspräsidenten persönlich gewesen, zu einem Zeitpunkt, nämlich im Jahre 3 der Pandemie, wo es weltweit eben die Impfstoffe gab, um Risikogruppen dann auch zu schützen, eine mildere Variante im Umlauf war und so weiter, dass die nochmal mit diesem Shanghai-Lockdown, und das ist eine Entscheidung von Xi Jinping persönlich gewesen, dass zumindest die Stadt Shanghai und andere Regionen so dermaßen abgeriegelt haben mit also in einem Maß, wie wir das nie gesehen haben, in den schlimmsten Lockdown-Zeiten nicht. Und das hat natürlich wirklich, um Ende des Jahres dann plötzlich das Land zu öffnen, unvorbereitet, weil die Omikron-Variante eben noch nicht zu stoppen war. Man vermutet heute, dass diese plötzliche Öffnung 4 Millionen Tote kostete. Das mag über die gesamte Pandemiezeitraum pro Land und pro Bevölkerung gerechnet gar nicht mal so viel sein. Aber der Punkt ist, es wäre nicht mehr nötig gewesen, eine solche Politik. Und das lässt sich auch zurückzuführen, wie sich das politische System in China geändert hat. Wir haben vorher von einer Ein-Parteien-Diktatur gesprochen. Das war eine Führung aus irgendwie 5, 7, 9 Leuten, die da überhaupt nicht transparent und auch nicht demokratisch gewählt über das Land entschieden haben. Aber man hatte so eine vage Ahnung, dass sie schon unterschiedliche Positionen vertreten, unterschiedlichen Fraktionen, Interessen und so weiter auch angehörten und dass die sich irgendwie einigen mussten. Damit hat Xi Jinping aufgeräumt. Nicht nur, dass er seine Amtszeit vorher war, musste man eine Staatsführung alle 10 Jahre ausgetauscht werden, das hat er abgeschafft, aber er hat vor allem auch diese Kollektivführung abgeschafft und nur noch Ja-Sager um sich herum geschart. Und wir wissen, egal wie gut es ein Diktator oder wie auch immer oder schlecht mit seinem Land meint, wie fehleranfällig ein System wird, wenn nur noch einer entscheidet. Und das ist das, was sich in China in diesen 3 Jahren vor allem verändert hat. Dass da jetzt einer sitzt, ich denke dann häufig auch an Putin mit dem langen Tisch, das ist in China letztendlich nicht anders. Auch wenn wir dieses Bild noch nicht haben, dass Xi Jinping allein an einem langen Tisch sitzt, aber letztendlich ist es so. Und das sind Fehler im System und das, viele fragen mich immer, ja, wie stabil ist denn das chinesische System? Ich würde sagen, erstmal ist es stabil, aus vielerlei Gründen, weil das Versprechen nach noch mehr Wachstum, wo viele Menschen immer noch nicht diesen Wohlstand erreicht haben, aber das Versprechen dahin, das stabilisiert ein System. Aber ein System, was zugleich nur noch von einem Menschen bestimmt wird, das halte ich zugleich für extrem fehleranfällig. Ich hatte mir bei China gewünscht, dass China einen ähnlichen Weg geht wie viele andere Länder in der Region, Taiwan zum Beispiel, von einer Diktatur sich langsam immer demokratischer wird und dann vielleicht dann auch bereit ist, irgendwann freie Wahlen und so zuzulassen, dass China einen ähnlichen Weg geht. Das sieht momentan nicht so aus, aber wenn ein Xi Jinping, weil er eben solche vielen Fehler macht, wenn dieses System zusammenkracht, dann haben wir erstmal ein gigantisches Problem. Und zwar weltweit. Das wünscht man sich nicht. Und deswegen, ich halte, das ist natürlich eine große Gefahr. Und deswegen wage ich damit derzeit auch keine Prognosen, auch nicht in die Zukunft, ob das einen positiven Weg nehmen wird oder beziehungsweise wie stabil dieses
chinesische System ist. Dann schauen wir doch mal auf unser System. Florence, dieses wunderbare System, das uns meiner Generation bisher und hoffentlich auch deiner, eurer Generation noch eine ganze Weile in Europa eine friedliche, freie Epoche erlaubt hat. Wir haben jetzt bis jetzt und werden das jetzt zum Schluss ausgleichen, ausgeklammert, die massiven Befürchtungen, die man hat über unser System. Denn ich war einer der Ersten, die öffentlich verkündet haben, dass Trump diese Wahl nicht gewinnen wird, irgendwann Anfang dieses Jahres. Das ist aber noch keine Gewissheit, obwohl viele sich so ein bisschen erleichtert zeigen, dass das jetzt mit Kamala und die ist so flott und das hat solche Dynamik, das wird schon klappen. Das ist noch lange nicht gesagt. Und selbst wenn es klappt, werden die Strukturen, die Trumps Partei, oder eine Partei ist das gar nicht mehr, seine Gefolgschaft in der Zwischenzeit angerichtet haben im Land, auch während der beiden Teile Jahre noch, so nachwirken, dass das massiv noch Amerikas Zukunft bestimmen wird. Aber wir haben eben vor allen Dingen auch erlebt, dass unsere Sicherheitsstruktur, die das Versprechen der NATO einer für alle, alle für einen, das zentrale Versprechen, öffentlich in Zweifel gezogen wurde. Wir haben erlebt, dass Putin offen mit dem Einsatz taktischer Atomwaffen droht, dass in einer Situation, in der es praktisch keinen geltenden Atomwaffensperr- oder Reduktionsvertrag mehr gibt. Diese ganzen Strukturen sind verdammt brüchig, das Gegenteil von diesem soliden Gebäude. Das ist alles wurmstichig um uns geworden. Wie sicher, wenn wir jetzt darüber geredet haben, wie sicher die Führung der Partei in China noch ist, wie sicher schätzt man in euren Kreisen die die vom Westen dominierte Weltordnung im Moment ein, einschließlich intern USA, intern NATO, intern Europa?
Also ich fange mal mit den USA an und den Wahlen und das Verhältnis NATO-USA jetzt in dem Fall. Mhm. Also ich glaube allen voran, wenn Trump Präsident wird, ich glaube nicht, dass er die USA aus der NATO abzieht. Erstens, weil es rechtlich gar nicht mehr geht oder zumindest nicht so einfach, wie man denkt, denn es gibt jetzt ein Gesetz, dass ein Präsident, der die USA aus der NATO rausholen muss, der braucht eine Zweidrittelmehrheit des Kongresses. Das hätte Trump nicht. Das ist das eine. Das zweite ist aber auch, dass die USA, also dass die Republikaner eigentlich die NATO ganz gern haben. Also zwei Drittel der Leute, die sagen, dass sie republikanisch wählen, finden auch die NATO gut. Warum? Weil die Republikaner an sich Militär eigentlich immer auch gut finden. Jetzt ist es so, natürlich geht es runter auf 50%, wenn man die Trump-Republikaner anschaut. Und also warum sage ich das? Es ist kein... Es wäre jetzt kein Manöver, was Trump unbedingt Punkte geben würde, die er unbedingt braucht, die USA aus der NATO rausholen. Was ihn stört, und das hat auch Obama gestört und das hat auch Biden gestört und das würde auch eine Präsidentin Harris stören, ist, dass die Europäer sich komplett ausgeruht haben auf der Sicherheit der USA. Was heißt es, dass die Europäer quasi, also jetzt hängt es von den Europäern ab, ja, also die Franzosen nicht, die Briten auch nicht, aber wir reden jetzt natürlich von Deutschland, wirklich delinquent wenig ausgegeben haben für Verteidigung. Es gab ein Versprechen unter den NATO-Mitgliedstaaten im Jahr 2010, dass man 2% des Bruttosozialprodukts, Bruttoinlandsprodukt für Verteidigung ausgibt. In Deutschland sind wir immer so bei 1,3 rumgedaddelt, also wirklich richtig weit drunter. Und jetzt im Vergleich dazu USA immer 3%, nie weniger als 3%. Natürlich die USA ist ein viel größerer Staat als alle anderen NATO-Staaten. Das heißt, ohne die USA würde die NATO so weder finanziell noch in Truppenstärke noch materialmäßig funktionieren. Und alles, was die USA immer gesagt haben, war, könnt ihr wenigstens euer Ende des Deals einhalten? Und die Europäer haben es nicht gemacht. So, das hat sich jetzt geändert. Das hat sich geändert durch Trumps sehr aggressive Rhetorik in seiner ersten Amtszeit. Und das hat sich auch geändert durch den Krieg in der Ukraine. Das heißt, wir haben heute von NATOs 32 Mitgliedstaaten, haben glaube ich 23, sind jetzt bei 2%. Jetzt sagt Trump, ja, ich will nicht 2%, ich will 3%. Verändert natürlich ständig die Zielvorgabe, aber was er im Endeffekt will, und das wurde ja auch letztens wieder gefragt von den Europäern, ist, also er wurde auf einer Wahlkampfveranstaltung gefragt, wie stehen Sie zur NATO, und hat er gesagt, es hängt alles davon ab, wie die Europäer uns in Asien unterstützen. Mhm. Und damit sind wir wieder beim Thema China. Jetzt die NATO ist natürlich eine, sage ich jetzt mal, europäisch aufgestellte Organisation, transatlantisch, aber der Artikel 5 betrifft natürlich das Territorium der Mitgliedstaaten in Europa und in Nordamerika. Das heißt, dann sagen die Leute immer, ja, also dann ist es ja offensichtlich, wenn die USA irgendwo mit China in eine Gemengelage kommen, dann ist es ja nicht in Europa, also betrifft uns das nicht. Erstens, also dieser Gedanke ist, glaube ich, ein Irrglaube, weil erstens, der Battle Space dann ist, ja, also wo Krieg stattfindet, das ist ja nicht so eindeutig im 21. Jahrhundert, wie es vielleicht noch zur Schlacht von Waterloo war. Das heißt, sagen wir mal, der Krieg fängt vielleicht an irgendwo im Meer vor Taiwan, aber am Ende kommt es dann zu einem Clash zwischen einem chinesischen und einem amerikanischen Schiff im Nordatlantik. Plötzlich betrifft es uns doch. Was ist eigentlich, wenn was im Cyberspace passiert? Was ist, wenn es, was man bei uns Gray Zone Operation nennt, nämlich eine Art von Konflikt, wo gar nicht klar ist, ist das jetzt überhaupt noch Krieg? Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber ne, dieses, ich erkläre Ihnen hiermit den Krieg, dieses, das gibt es nicht mehr. Ne? Also das ist heute absichtlich so vage gehalten. Also ich würde wirklich davor warnen zu denken, das betrifft uns nicht als Europäer, sowohl rechtlich nicht und politisch und militärisch sowieso nicht. Also das ist jetzt eine größere Ausführung, um zu sagen, wir haben da schon eine Wahl, wie auch ein Präsident Trump mit uns als NATO umgehen würde. Aber jetzt zur anderen Frage, Zukunft der Demokratie. Ich sage immer, die Stärke der Demokratie ist ihre Schwäche. Also wir sind kein politisches System, was stark ist im Sinne von unverrückbar. Unsere Stärke ist, dass wir auch Leute sprechen lassen, die das System, Entschuldigung, scheiße finden. Und deswegen, das muss man auch aushalten können, solche Momente wie jetzt. Und da muss man durch und man muss natürlich auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, Urvertrauen haben darin, dass das das bessere System ist und dass die Menschen am Ende richtig entscheiden. Jetzt gerade als Deutsche finden wir das Urvertrauen schwierig, weil die Weimarer Republik ist von innen abgeschafft worden. Aber das ist ein ständiges Ringen. Und ich glaube, das ist das, was wir, da haben wir es halt so ein bisschen gemütlich gemacht, dass wir gedacht haben, ist doch alles gut, ne? So die Ära Merkel, alles auf Autopilot. Und dass da eigentlich die ganze Zeit schon so eine Unzufriedenheit gärt. Demokratie ist, jetzt sind wir wieder bei meiner Lieblingsparallele zur privaten Partnerschaft, ist wie die Ehe auch ein tägliches Commitment, ein tägliches Engagement. Und da kann man nicht sagen, ich bin in 20 Jahren wieder da, mach's dir gemütlich und dann machen wir so weiter wie vorher. Das ist man, die Stärke ist die Schwäche, wir müssen uns jeden Tag darum bemühen, aber wir haben auch da eine Wahl. Und deswegen, natürlich macht das Angst, also mir als Deutsche macht AfD total Angst, aber ich denke mir auch, man kann jetzt sich nicht hinstellen und sagen, das sind wahrscheinlich alles Deppen, sondern schauen, okay, was ist hier das Problem? Also wo tut's da weh? Wie können wir gemeinsam eine Lösung finden? Also ich denke, ich hoffe, dass in 20 Jahren wir auf diese Jahre zurückschauen und sagen, das waren wahnsinnig wilde Jahre. Ich meine, die 68er waren auch wahnsinnig wild, als ich zur Welt gekommen bin. Nicht 68 übrigens. Ja. Aber ich meine, ich bin noch zu einer Zeit, ich bin im deutschen Herbst geboren. Da gab es, ich meine, Terrorattentate. Die Tatsache, dass jemand wie Schleyer entführt und hingerichtet werden konnte, sowas gibt es heute gar nicht. Also jeder, der denkt, so schlimm wie heute war es noch nicht, dem würde ich einen Blick in die Geschichtsbücher empfehlen. Und dann kann man da auch Kraft daraus ziehen, wenn man sich die Herausforderungen von heute anschaut.
Dann gilt das gute alte amerikanische Diktum, ist ziemlich gut heute. Besser als gestern. Aber nicht so gut wie morgen.
Dürfen wir kurz eine Saalbefragung machen? Und zwar würde ich mir gerne wünschen, dass die Leute ihre Hand heben, die finden, dass sie eigentlich, was ihre eigene persönliche Zukunft betrifft, ganz optimistisch sind. Siehst du, es geht doch.
Und wer findet, dass insgesamt der Trend, in dem das Land, wir alle, Europa und die Welt im Moment gerade sind, vielversprechend und hoffnungsvoll ist.
Aber
und da müssen wir die Verbindung herstellen, genau, zwischen diesen beiden
Lagern. Aber dieses Phänomen, darf ich das noch ganz kurz sagen, das nennt man in der Zukunftsforschung Regionaloptimisten versus Nationalpessimisten. Das ist konstant.
Guck mal hier raus. Das ist sehr schwer.
Das ist konstant.
Vom Wetter unabhängig sehr schwer, in dieser Landschaft Pessimist zu
das
sein.
Das ist seit den 60er. Das ist seit den 60er Jahren oder 50er Jahren sogar in Umfragen, also wir haben ja gar nicht so viele Umfragen aus der Zeit davor, das Konzept Umfrage gibt es auch erst seit den 30er Jahren eigentlich so wirklich, ist das eine Konstante, dass die Leute denken, ach, ich glaube, meine Zukunft, das wird schon irgendwie werden, aber dem Land geht es wahrscheinlich eher nicht so gut. Und warum? Weil Optimismus und Pessimismus sich danach bemessen, wie viel Einfluss man denkt, dass man darauf hat. Ja, und natürlich hat jetzt jeder Einzelne von uns weniger Einfluss auf die Zukunft des Landes als auf die eigene Zukunft. Deswegen bleibt dieser latente Pessimismus. Aber ich sage immer, Pessimismus ist nicht das Gleiche wie aktiv über die Zukunft nachgedacht. Das ist halt so ein Gefühl, was einschätzt, was denke ich, was ich dazu tun kann. Und dann sage ich immer, ich finde es ehrlich gesagt fast arrogant zu sagen, ja, mei, ich kann ja gar nichts machen, gell, mit der Zukunft, ich kann ja nichts beeinflussen. Wir leben in einer der stabilsten Regionen der Welt, in einer Demokratie, wo man sagen kann, was man will, wo man sein Konsumverhalten ändern kann, wo man wählen gehen kann. Und dann zu sagen, ich glaube, ich kann nichts beeinflussen, frag mal jemanden im Jemen, ob der findet, dass der seine Zukunft weniger beeinflussen kann als ihr. Also ihr habt alle mehr Macht, als ihr denkt.
Schlusswort. Danke. So, das war das Schlusswort, so nicht geplant, aber grandios gesetzt von Laurence. Es ist ein Riesenspaß, mit euch zu reden. Und ich hatte ab und zu viel da hinten, ich habe es deutlich gehört, eine Stecknadel. Also, ihr wart ein wunderbares, aufmerksames Publikum jetzt über, ich weiß nicht, anderthalb plus Stunden, die mir hier oben viel Freude gemacht hat und ich hatte den Eindruck, es kommt vieles auch an. Wir sind in einer glücklichen Lage, wie Winston Churchill schon sagte, die Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen, ausgenommen alle anderen. Und das sollten wir vielleicht mit mehr Freude und Tatendrang auch wieder aufgreifen. in unseren kleinen Leben, über die wir bestimmen können, dann ändert sich auch das Große. Alles Gute und danke fürs Zuhören. Danke schön.
Ja. FAQ Podcast. Wir haben die Fragen. Dieser Podcast wurde produziert von Friendship Is. What the fuck?